David!
Hey, Robert!
Der Frühling kommt raus.
Mhm.
Ja, ist ja wirklich so.
Ja, gut.
Ich freue mich schon. Freust du dich auch schon?
Sehr, ja, ja. Hey, wir sitzen die meiste Zeit. Okay,
du sagst so sehr, ja, ja, es klingt einfach so, wie fick dich halt dein Maul, Robert.
Ja, das ist, wie nennt man das?
Ich sitze nicht die ganze Zeit drin. Ich bin jeden Tag 2,5 Stunden im Wald unterwegs und beim Hund. Red mal für dich, nicht für mich.
Nee, wir sitzen die meiste Zeit im Kino, wollte ich sagen, nicht drin. Aber
ist das eigentlich so viel? Ich glaube, Leute mit einem typischen Bürojob sitzen mehr drin als wir, oder?
Das auf jeden Fall, aber ich sitze ja auch in meinem Büro dann letzten Endes. Also du hast ja kein...
Sind die auf dem Balkon manchmal mit deinem Laptop oder so?
Im Sommer manchmal ja, aber tatsächlich, wenn ich schneide, dann kann ich das nur am Tisch machen, weil auf den Knien schneiden geht nicht.
Und so einen Tisch rausstellen auf dem Balkon ist nicht drin?
Dafür ist der Balkon zu klein. Ah. Wir sind halt nicht so reich wie du. Noch nicht.
Kann man jetzt nichts sagen.
Kann man
ich würde zwar
haben wir eine Choro-Werbung heute?
So, weiß ich nicht. Haben wir heute eine Choro-Werbung? Martin, unser Producer? Nee, er schüttelt den Kopf.
Dann eben nur ein kleiner Balkon.
Okay. David, pass mal auf. Ich habe heute kein Trivia mitgebracht, sondern ein Spielchen. Okay? Mhm. Du kennst doch hier unser Stadtlandfluss. Wir machen das aber anders. Und zwar, wir machen so wie bei Stadtlandfluss A, sagt einer, und dann Stopp und dann haben wir einen Buchstaben. Und dann sagen wir abwechselnd mit diesem Anfangsbuchstaben, kannst du dir aussuchen, Filmname oder Schauspieler oder Filmrolle. Und wenn einer länger als, was wollen wir sagen, 10 Sekunden braucht, hat er verloren. Ja?
Ja.
Ich erkläre dir kurz den Timer. Das heißt, sobald einer Buchstaben sagt, drück mich hier auf Start. Ja?
Ja.
Und dann musst du hier drüben einfach immer nur, wenn du gesagt hast, Runde tippen. Und dann tippe ich Runde und dann werden die Rundenzeiten hier aufgelistet und wenn einer länger als 10 Sekunden hat, hat er verloren.
Alles klar.
Du tippst einfach da drauf, ich habe den Rest im Blick, okay?
Das also gesagt, das heißt, muss klar. Ich meinen Finger hier auch hinmachen?
Ne, wenn du was sagst. Wenn du jetzt sagst, Aaron Taylor Johnson, tippst du drauf. Okay. Und dann sag ich, Anton Corbijn, der Gestorbene hier an der Einfahrt. Zack, hieß er nicht so?
Anton Corbijn ist ein Regisseur, glaube ich.
Ist ein Regisseur, wie hieß denn der?
Du meinst Anton, der aus Terminator Salvation.
Nee, aus Star Trek, der dann
ja,
der aus, Einfahrt
der
da
der aus Terminator Salvation, ja. Weiß ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht.
So, okay, Spiel hast verstanden, ja?
Ja, gut, aber fängt ja gut an.
Hast du da Lust drauf?
Nee,
wirklich
doch,
nicht?
Doch,
okay, klar. Okay, was machen wir? Machen wir Filme, machen wir Schauspieler, machen wir Rollen?
Filme natürlich.
Filme.
Ja.
Deutsche und englische Titel ist okay.
Mhm.
Und wenn das mit The anfängt, fällt das unter T und nicht irgendwie...
P wie The Predator und dann ist es P. Ja, okay.
Ja, also L ist jetzt nicht Lion King, sondern The Lion King ist T. Ja, müssen wir ganz klar sagen. Aber heißt der Lion King oder ist The Lion King?
Der heißt The Lion King.
Ist ein T.
Ist okay. Ein T. Okay.
Bist du bereit?
Ja.
Dann sag ich A.
Stopp.
G. Gina Carano.
Wir reden über Filme.
Ah, Scheiße. Okay, das war jetzt ein Test. Das war ein Test. Robert hat's verkackt.
Good Will Hunting werden wir eingefallen. Gina Carano, der
Film. Okay, Gina
Carano.
Okay. A.
Stopp.
K. King Kong.
Kevin allein zu Hause.
Kevin allein in New York.
Oh Gott. Killers.
Ich bin richtig assi. Kong.
King Kong, das Remake.
Was, das gibt's?
Ja, klar, von 1974.
König der Löwen.
Der König der Löwen heißt
der. Nein, du hast recht, der heißt der König der Löwen.
Ja.
Scheiße.
Ich gucke jetzt mal ganz kurz.
Wie, suchst du schnell für den Buchstaben, den du jetzt gleich droppst, ein paar Filmnamen?
Ach, willst du noch eins machen?
Ist das jetzt ein Spiel oder hat man direkt gewonnen? Ich dachte, wir machen das, wenn wir Lust drauf haben. Möchtest du nicht noch eine Runde?
Doch, los, lass noch eine Runde.
Ja, jetzt musst du
dann
aber.
Sag ich A.
Stopp.
K.
Ja, den nächsten. K, L.
Ja. Long Kiss, Good Night.
Die Farbe lila, Mann. Laura und der Stern.
Oh Gott. Leolo.
La La Land.
Oh Gott. Lebe lieber ungewöhnlich.
Du hast genau auf 10 Sekunden. Guck mal. 10,00, die rote Zahl.
Ach, scheiße.
Obwohl, aber hast du es dann innerhalb von 10 Sekunden geschafft oder bist du genau durch?
Eigentlich müsste ich dann...
Wenn innerhalb von 10 Sekunden... Oh, du hast genau auf 10,00 gestopft. Na gut, noch eine Runde?
Ja.
Okay, ach, jetzt hat es Spaß dran, ja?
Ja.
Schauspieler mal zur Abwechslung?
Okay.
Schauspieler und Schauspielerinnen. Sollen wir auch Regisseure mit reinnehmen?
Ja.
Okay.
Lass uns einfach Namen.
A.
Stopp.
M. Martin Scorsese.
Martin Short.
Michael B. Jordan.
Martin Sheen.
Sag mal, Mila Kunis.
Madonna.
Ach, come on. Scheiße, Mann, unter Druck verkacke ich voll.
Michael Was? Jackson hätte ich jetzt noch
gesagt. Ja, das wäre unfair. Das habe ich ganz erst gesagt, dachte ich mir, das zählt nicht. Er hat einen Film gemacht.
Mit zwei. Ja, okay. Er hat sogar zwei Filme.
Ja, ich weiß, du hast ein ganzes Essay gemacht.
Das habe ich nicht gesagt.
Ach so. Komm, jetzt will ich noch eine Runde spielen.
Okay.
Ich muss runterkommen. Muss entspannt sein. Stopp.
Q. Quentin Tarantino.
Willst du mich verarschen, ey? Sag mal noch einen mit Q.
Quentin Dupieux.
Ja, kein Quentin.
Margaret Qualley heißt aber eigentlich in Wirklichkeit Qualley Margaret. Sie ist nämlich Japanerin und deswegen wurde es.
Das ist scheiße.
Also habe ich gewonnen.
Ja, du hast gewonnen, ja. Ey, kann man gar nicht sagen. Das ist übrigens, dass David auch, darf man das eigentlich sagen, dass du bald antrittst hier wieder?
Bei Cinema Strikes Back bin ich eingeladen. Ja. Anfang April gegen eigentlich dich. Wir wurden zusammen angefragt als Team. Sag du doch gerne mal, warum du nicht dabei bist.
Ich habe gesagt, das macht keinen Sinn. Ich habe gesagt, David weiß halt einfach viel mehr über Filme und das ist doch total spaßbefreit. Also, wisst ihr, wenn es so argumentativ wäre oder ich die Leute emotional ein bisschen einlullen
so
könnte.
So wie bei Filmfights.
So, dann sehe ich da Chancen.
Ja, ja.
Aber jetzt nur auf reinem Wissen. David ist ja Quinteljahre älter als ich
Und
beschäftigt sich auch so lange mit Filmen, da habe ich einfach keine Chance gesehen und gesagt, die Blöße will ich mich geben. Ich fahre doch nicht nach Köln, um mich verprügeln zu lassen und komme dann zurück nach Berlin und kriege dann in meinen Wald.
Ja, ich fand es auch schade. Sie hatten mal geplant, so Teams gegen Teams. Und das wäre cool gewesen eigentlich. Wir beide zum Beispiel gegen Marco und Yves. Oder
das wäre es gewesen. Wäre ich dabei gewesen.
Oder zum Beispiel wir beide gegen Wolfgang M. Schmidt und sein kleines Schnapsglas, was immer neben ihm steht.
Oder wir beide gegen Montana Black und Knossi.
Die Filmexperten Montana?
Klar, klar. Okay. Ja, bei so einem schönen Gönnergy. Setz bei uns dann zusammen.
Wenn ich trinke, dann nur Knabemalz, Robert.
Hat der ein Malzbier?
Max hat jetzt ein Malzbier rausgebracht.
Wirklich?
Ganz frischen.
Wo hat er noch keine Kiste jetzt hier hingestellt, mal zum Probieren?
Ehrlich gesagt,
der hört
mich
diesen
das
Podcast hier und jetzt, also Max, pass auf, der Podcast kommt Donnerstag raus, wenn du ihn hörst, du hast 2 Wochen Zeit, das ist hier eine Kiste.
Wenn er hört, dann immer mit Verzögerung, das heißt, wir kriegen erst
Wochen,
in 4 Monaten
zwei Wochen
eine Antwort.
Knabemalz-Kiste bei auf die Ohren.
Ja, das können wir so machen, ja.
Oder Palette, wie du willst.
Ich werde dann gegen Daniel Schröckert antreten, das heißt, es wird ein...
Nee, nicht antreten, siegen.
Mal gucken, der ist ja, also ich würde sagen, ist einer der Besten in Deutschland, wenn es so um Filmwissen geht. Das merkt man
du
immer wieder.
Du machst ihn völlig fertig.
Und er ist leider, obwohl er so alt ist wie ich, immer auch noch schnell.
David, du wirst jetzt unsere Ehre, Berliner Ehre, wirst du ja wohl Hamburg platt machen können.
Ja.
Der kann so schwer nicht sein. Ich drücke dir die Daumen.
Ey, zuerst aber würde ich sagen, herzlich willkommen zu zwei,
wie Pech und Schwafel.
Das war
smooth,
ne?
Ey, das war wirklich schön. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David!
Ja.
Ach, die Choro-Drogerie. So ein langer und freudiger Begleiter. Wenn ihr die Choro-Drogerie nicht kennt, David, du kennst es jetzt auch langsam auswendig und hast so oft dort bestellt. Was gibt's dort?
Nüsse, Nudeln, Früchte.
Es gibt haltbare Lebensmittel und zwar oft in Großpackungen oder aber auch in Konserven.
Wollte
also,
ich sagen.
Ob ihr Bohnen, ob ihr Mais, ob ihr Kokosmilch, ob ihr Pasta, ob ihr Mehle, ob ihr Nüsse, ob ihr Haferflocken, whatever braucht. Bei der Choro Drogerie findet ihr so viel zu so fairen Preisen in einer sehr, sehr guten Qualität. Ich vergleiche zu Hause wirklich viel und bin sehr, sehr happy damit. Und so geht es nämlich auch David, der immer wieder neue Produkte entdeckt und gerade beim Snacken, bei den Filmabends gesunde Alternativen zu irgendwelchem Fastfood Snacks entdeckt.
Gestern habe ich dich im Kino nach den Nüssen erst gefragt, aber du hattest keine dabei.
Hatte ich keine dabei, aber werde ich sofort nachbestellen, weil da sind unsere Lieblinge ja diese Barbecue-Flavor-Nussmix mega gut. Checkt's gerne selber mal aus bei der Choro Drogerie. Da kriegt ihr auch zu sehr fairen Preisen sehr, sehr gute Qualität. Und beim Bestellen könnt ihr noch unseren Code, nämlich Schwafel5, Schwafel als Wort und 5 als Ziffer verwenden und spart dann beim Checkout auf den ohnehin schon sehr fairen Preis nochmal 5% on top. Danke an Choro und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.
Ich habe dir noch ein Hauptthema mitgebracht.
Ein Hauptthema?
Ist eine Überraschung, ist kein Hauptthema.
Aber vielleicht habe ich gar nicht die Zeit.
Aber wir reden.
Muss ich gleich allein drüber reden später.
Mache ich vielleicht einfach.
Ja.
Ist jetzt, mache ich doch eh erst von daher.
So, das war jetzt emotional schmerzhaft für mich.
Weil ich es jetzt auch mitgebracht habe. Ich habe nämlich gedacht, wir reden heute über Roadhouse zum Beispiel. Und der basiert ja, das habe ich in deiner Kritik gar nicht gesehen. Wusstest du, dass der auf einem Patrick Swayze-Film aus den 80ern basiert?
Kultfilm.
Ja.
Da ist auch der Junge hier, Sam Elliott, am Start. Also der Junge.
Der Junge.
Den gibt es nicht in Jungen.
Der sah damals
schon. Der ist geboren mit
Schnorres.
Wollte
ich sagen, ja. Der sah damals schon so aus. Aber auch witzigerweise.
Aber das ist auch so ein Film, den habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen. Und der ist für mich halt überhaupt nicht prägnant, also präsent. Dabei lieben den ja
der
richtig
ist scheiße.
Viel. Ich habe bei mir gelesen, dass richtig viele den richtig gerne mögen.
Der ist scheiße.
Aber wir haben nochmal direkt den Trailer angemacht nach dem Roadhouse. Und
Ich habe ihn mir tatsächlich diese Woche nochmal angeschaut, weil ich dachte so, ich will es nochmal auffrischen und gemerkt, ich glaube, als Jugendlicher kann man da mit der ersten Hälfte durchaus Spaß haben. Die zweite ist dann einfach nur purer Müll, also erkläre ich aber später. Bezogen darauf habe ich aber 80er-Jahre-Remakes mitgebracht, die jetzt noch kommen werden. Mhm. Und da sind spannende Sachen dabei. Vielleicht hast du es mitbekommen. Die Nackte Kanone wird geremaked.
Das habe ich dir hier vor 2 Jahren erzählt im Podcast. Und du so, echt jetzt das Liam Neeson? Und du so, echt was? Und ja, jetzt wird es mal realistisch. Ich habe das dir vor fast 2 Jahren erzählt, ja, dass es die Gespräche gab. Und jetzt ist ja Sandra Hüller auch angefragt als weiblicher Part.
Nein.
In dem Ding. Doch, doch.
Ja.
Sandra Hüller als seine, und er spielt ja dann Frank Drebin Jr., also den Sohn, mhm, von Frank Drebin. Ja, 2000, nächstes Jahr wollen sie, glaube ich, drehen. Nicht, 2026 ja, kann es rauskommen. Ich finde ja, Liam Neeson hat eine der lustigsten Szenen in, hast du mal Ted 2 gesehen?
Da, wo an der Kasse
steht. Wo er Cerealien kauft, ja, und sich vergewissert, dass es okay ist, wenn er die, ja, kauft und kein Kind ist. Ich liebe diese Szene.
Der war ja auch, glaube ich, bei der Ricky Gervais-Serie, Extras hieß die, glaube ich, mhm, wo ja die legendäre Szene auch ist, wo Johnny Depp vor ihm sitzt und Stephen Merchant, der neben ihm sitzt, und die beiden haben ja so Beef gehabt, weil er bei den Golden Globes über, ich glaube, The Rum Diary so abgehetzt hat, und dann kommt Johnny Depp so rein und sagt so, ja, du tust dich also gerne über Leute lustig machen, ne? Jetzt werde ich dir mal zeigen, was hier der, musst du mal angucken, ist auf YouTube, ist eine tolle, okay, Serie.
Ja, ja, ich kenne Extras.
Anyway, darüber reden wir nachher auch. Wir reden über Monkey Man, passt sehr schön zu der Action aus Roadhouse, nämlich auch ein Prügelfilm, über den wir auch hier schon mal vor 1,5 Jahren oder so gesprochen haben.
Dann muss man sagen, gibt es auf jeden Fall einen Nachschub für David, weil der liebt das Fantasy-Genre, und da haben wir einen sehr interessanten deutschen Beitrag diese,
ja,
Woche im Kino.
Ja, ja, ja. aber wir haben noch andere Sachen. Ich würde sagen, wir fangen mit der deutschen Interessantheit an, oder wollen wir mit den Sachen aus letzter Woche anfangen?
Was haben wir denn aus letzter Woche?
Na, Free Body Problem,
ja,
und X-Men. Hab ich noch?
Das interessiert mich mal wirklich als erstes, weil die Serie hat ja, es gab zu X-Men 97 schon eine Serie vorher, und die ist extrem beliebt, ne?
Genau.
Und wird jetzt weitererzählt.
In den 90er Jahren gab es eine Serie, 5 Staffeln hatte die und lief bis 1997. In der letzten Folge kann man da sehen, wie Professor Xavier stirbt oder vielleicht auch nicht. Und vorher gab es auch so Geschichten mit Apocalypse.
Also lebt er jetzt in der Weiterführung?
Genau, der lebt jetzt nicht. Ah, also der ist zum Beispiel nicht da. Cyclops führt die X-Men jetzt an, und es beginnt genau da, wo die 97er-Serie endete. Und der Zeichenstil erinnert auch sehr stark an das, was sie damals gemacht haben. Und dementsprechend ist es natürlich was für Leute, die damals samstagmorgens aufgestanden sind, und ich gehörte dazu, die diese Serien geliebt haben. Und irgendwie dieser Vibe ist total wieder da. Deswegen, auf Disney Plus gibt es jetzt gerade, ich glaube, 2 Folgen, und jede Woche kommt eine neue.
Hast du das mit dem Showrunner mitbekommen?
Der ausgestiegen ist.
Mit, der kurz vorher gefeuert wurde.
Oder so, ja.
Und auch seinen ganzen Instagram-Account gelöscht hat und keine Werbung mehr für die Serie macht.
Ja, ja.
Und hat schon die Drehbücher für Staffel 2 fertig und auch schon waren Gespräche für Staffel 3 und ist am Tag vor der Premiere gefeuert worden und nicht mehr zur Premiere gegangen.
Warum eigentlich, weißt du das? Weiß man nicht.
Mhm. Ja. Also ziemlich übel da so im Hintergrund irgendwas,
ja, ja,
vom Timing.
Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich finde es wirklich gut. Ich mag es. Man merkt zwar, dass ich jetzt nicht mehr 12 bin, der Samstag morgens aufgewacht ist und sagt so, boah, jetzt X-Men, und dadurch wirkt es so ein bisschen, es wirkt kindischer, ne? Es ist auf jeden Fall jetzt für Erwachsene, holt es einen nicht so sehr ab, weil sie auch nicht Wert darauf gelegt haben, erwachsene Geschichten zu erzählen. Aber es könnte sich noch entwickeln, weil in der vorherigen Serie hatten sie wirklich auch so diese großen Storylines aus den Comics, wie Age of Apocalypse zum Beispiel, wo wir ja noch einen Film draus bekommen haben. Mal sehen, was sie jetzt machen. Mal,
okay,
gucken. Bin gespannt.
Okay, muss ich mal reinschauen. Ist das schon alles auch so ein wöchentlicher Release, nehme ich, mhm, an? Mhm. Ja, gucke ich, genau, da mal rein. Nicht wöchentlich released wurde Three Body Problem. Netflix-Serie, Riesending eigentlich, weil es die beiden Schöpfer sind von Game of Thrones, und man erinnert sich zurück, dass sie ganz schön Hate von den Fans bekommen haben dafür, was sie mit der 8. Staffel Game of Thrones, oder die 8. war die letzte, ne? Mhm. Ich glaube schon, gemacht haben, und sind dann eigentlich rüber zu, das war glaube ich erst Disney, dass sie Star Wars machen, mhm, dann sind sie da weggegangen, um dann bei Netflix zu landen, einen teuren Deal zu unterzeichnen, und seitdem arbeiten sie anscheinend seit Jahren an Three Body Problem. Das ist quasi die erste von, es sollen wahrscheinlich 4 Staffeln werden, mhm, die Tri-Solaris-Trilogie. Das ist eine Bestsellerreihe, die wohl in China so gut wie jeder kennt. In den späteren, also vor 2010, so Ende der ersten 2010er Jahre da quasi, veröffentlicht worden ist. Und ja, großes Ding anscheinend, ist auf Netflix gedroppt worden. Ich habe es ganz gesehen. Hast du es ganz gesehen?
Ja.
Ist es für dich schwierig geblieben?
Nee, die letzten beiden Folgen haben mich mehr gecatcht, auch weil, das kann man vielleicht sagen, diese erste Staffel von Free Body Problems basiert zu weiten Teilen auf dem Buch. Ich glaube, die 3 Sonnen hieß es auf Deutsch. Und Dann in den letzten beiden Folgen nehmen sie aber Fahrt auf, weil sie dann eigentlich switchen zu einer Geschichte, die aus dem dritten Buch herausgenommen wurde.
Die auch super philosophische Fragen hat, die ich sehr, sehr spannend
finde. Ja, ich finde, da wird dann mehr und mehr klar, ne, das muss man mal vielleicht grundlegend sagen, in Free Body Problems geht es um eine Alien-Invasion, aber eine, die noch gar nicht passiert, sondern in der Zukunft steht. Vorher beginnt die Staffel eher so mit mysteriösen Anzeichen, aber der Trailer hat es uns schon mal verraten und Free Body Problems als Buch ist jetzt nun auch nicht völlig unbekannt, deswegen wird im Marketing auch klar gesagt, hier geht es um eine Alien-Invasion. Aber eine Alien-Invasion eben mal anders gedacht, weil sie sich mehr wie so ein Spionage-Thriller ganze Zeit lang anfühlt und weniger wie bum, 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 Aliens schießen mit Lasern auf Leute.
Deswegen finde ich auch, wer jetzt wirklich erwartet, in diese Richtung was zu bekommen, bekommt das gar nicht. Ne?
Ja.
Fängst in den 60er Jahren an in China, es tobt so ein bisschen der politische Kampf oder so eine Art, so wie es ein Wettrennen ums Weltall Richtung Mond gab, gibt es das anscheinend auch um die Frage, ist da draußen Leben? Mhm. Man versucht Kontakt aufzunehmen und einen besseren Weg zu finden und eine junge Frau, deren Vater ultra brutal hingerichtet wird auf einer Bühne direkt als erste Szene der Serie, wird sich wieder. Generell
sehr brutal, die Serie, ne?
Sehr.
Ja.
Ja, ja, klar. Ja, voll. Also mochte ich aber ehrlicherweise. Beziehungsweise die Brutalität, die sie am Anfang auffangen, die kommt eigentlich nur noch einmal so richtig dann wieder im Laufe der Serie.
Aber dann so richtig.
Und dann ist es die Geschichte von einer Jungfrau, die anstatt einer Strafanstalt, weil sie so eine hochbegabte Physikerin, / Mathematikerin ist, an diesem Projekt teilnehmen kann, mit der Welt zu kommunizieren, die aber aufgrund von einer eigenen Einstellung mehr oder weniger heimlich beschließt, diese Alien-Invasion möglich zu machen, weil sie den Außerirdischen sagt, wir sind eigentlich nicht wert, gerettet zu werden oder wir sind, könnten eine Gefahr sein oder wir existieren, kommt uns doch besuchen. Und dann springt diese Serie von den 60ern über die 70ern hinein in ein bisschen slightly in die Zukunft. Sowas wie die 2030er fühlt sich das an. Die Technik ist ein bisschen mehr vorangeschritten und Wissenschaftler sehen immer kurz vor dem Durchbruch einer bestimmten Errungenschaft eine Art Countdown vor ihren Augen, der runterläuft und bekommen auch die Drohung, wenn dieser runterläuft, dann wird es nicht gut für einen enden. Und es kommt auch zu Selbstmorden oder zu Tötungen, die wie Selbstmorde aussehen. Und das vermischt sich mit einer virtuellen Realität und diesem Alien-Ding. Und diese Themen parallel und so fünf Wissenschaftler im Kern wabert die ganze Zeit so von allen Richtungen so einander und übereinander, wird dann mal brutal, wird dann wieder irgendwie total menschlich, dann immer wieder dieser wissenschaftliche Ansatz mit drin. Und ich habe die ersten beiden Episoden sehr gerne gemocht, weil ich auch so China, 60er, 70er Jahre total spannend fand. Und das gesamte Ende, da gehen dann spannende Fragen auf, wenn zum Beispiel, was machen wir mit unserem Leben, wenn das gefühlt recht überschaubar ist, wie lange es noch geht und was sind wir bereit zu opfern und was ist eigentlich die Unendlichkeit für uns und was ist unsere Seele und können wir die vom Körper trennen? Da kommen so extrem essentielle Fragen auf, die ich dann wieder total spannend fand als Gedankenspiel. Aber Folge 3, 4, 5, 6.
Furchtbar.
Ich fand es nicht furchtbar, aber wirklich brauchte man oder ich einen langen Atem, um zu sagen, ich bleib dabei.
Die fünfte Folge hat ja noch den größten Schauwert mit einer Szene, die auch im Buch sehr präsent ist.
Weißt du noch, wenn man früher so Eiersalat gemacht hat?
Genau, diese Eierschneider. da muss man tatsächlich so ein bisschen dran denken oder an Filme wie 13 Ghosts oder Ghost Ship, ich weiß gar nicht
mehr. Ghost Ship fängt Ghost so Ship an, wo das. Sie da alle an Bord sind, die Eröffnungsszene, ja.
Genau, das fand ich noch ganz gut, aber was mir im Gegensatz zu dir mehr gefallen hat als die philosophischen Ansätze und das ist vielleicht so generell bei uns so ein Ding.
Das haben wir bei The Creator ja ganz stark gemerkt.
Genau, dass der eine mal emotionaler ist und der andere mal
kälter.
ich würde sagen analytischer oder was ist auch immer das, was man da sagen kann. In dem Fall fallen mir tatsächlich diese physischen Thesen oder die Theorien der Quantenmechanik oder so Sachen wie das Fermi-Paradoxon, ja, die große Fragen auch stellen, aber aus wissenschaftlicher Sicht. Die finde ich insofern spannend, weil sie nicht nur sie ganz gut erklärt werden, sodass auch ich sie verstehe, sondern sie bekommen einen neuen Spin, gerade was das Fermi-Paradoxon angeht, wo es ja Dinge gibt, die gerade im zweiten Buch, Der dunkle Wald heißt das, glaube ich, das ist ja quasi eine Gegenthese zum Fermi-Paradoxon und das wird jetzt schon gelegt. Kennst du das Fermi-Paradoxon?
Natürlich, aber erzählt es uns allen doch nochmal. Er sollte ohnehin einen eigenen Film bekommen. Er war jetzt schon in Oppenheimer einigermaßen präsent, jetzt ist er hier präsent.
Fermi ist, glaube ich, ein Mann auch gewesen, der hat diese These aufgestellt, dass eigentlich bei der Größe des Weltalls müsste es außerirdische Zivilisationen geben. Aber weil wir die noch nie gesehen haben, kann es eigentlich nur einen Grund geben. Es gibt da so ein Stufenmodell und dass die Zivilisationen an eine Stufe geraten, ob es sich zum Beispiel selbst zerstört oder ob es eine externe Bedrohung gibt, zum Beispiel durch andere Zivilisationen. Könnte ja zum Beispiel sein, dass wenn du dich zu hoch entwickelst, dass andere hochentwickelte Zivilisationen dich zerstören wollen. Das ist unklar, aber es scheint, das nennt man auch die große, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber diese große Stufe, quasi, wo die Zivilisationen im Weltall offenbar nicht rüberkommen und deswegen können wir uns weder treffen noch miteinander kommunizieren. Und in den Büchern wird dann die These aufgemacht, dass das auch sein kann, weil die Hochzivilisationen vielleicht Angst davor haben, dass, wenn sie sich bemerkbar machen, dass sie ausgelöscht werden. Und wenn nicht von der anderen, mit der sie kommunizieren, vielleicht von einer noch weiter höher entwickelten. Und auf diesen ganzen Systemen basieren viele Gedanken aus Three Body Problems. Dieses Drei-Körper-Problem, was ja, ist ja so ein ganz klassisches Problem der Mathematik, weil man nicht berechnen kann, wie sich drei unabhängig voneinander bewegliche Objekte zueinander auswirken. Und das finde ich...
Hier wird es aber mit der Gravitation begründet, ne? Auch, ne?
Genau, ja. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Aber dann kommt halt diese Aspekte rein. Schon in der zweiten Folge merkst du, dass diese Oxford Five, das sind diese fünf Studierenden, die irgendwie in alle Sachen involviert sind, dass die eigentlich nicht wirkliche Charaktere sind. Die sitzen meistens beieinander und reden zwar ganz viel, aber ich konnte mit denen überhaupt nichts anfangen, weil ich nicht so richtig sicher war, ob Benioff und Weiss verstanden haben. Ne, es war so diese Frage, so, wissen die einfach nicht, wie man einen Wissenschaftler richtig schreibt, weil, ne, weil es vielleicht zu analytische Figuren sind, dass man ihnen nicht viele Emotionen zugestehen kann oder Charakterentwicklung. Oder haben sie irgendwie verlernt, was sie eigentlich bei der Game of Thrones Serie richtig gut hinbekommen haben? Weil da in der ersten Staffel, da hatte ich nach der ersten Staffel die ersten Figuren, ne, wie bei den Lannisters, also selbst bei den Bösen gab es so Figuren, wo ich dachte so, ah, natürlich bei den Starks, Jon Snow hast du nicht gesehen, die bleiben dir im Gedächtnis. Jetzt sag mir mal bitte, wie die Leute heißen aus Three Body Problems. Das wirst du dir nicht merken können, wenn du es dir nicht aufgeschrieben hast.
Also ich habe es mir aufgeschrieben, aber wenn ich mir wirklich merken könnte, das Oggy, weil ich die irgendwie super interessant fand die ganze Zeit, weil das halt diejenige ist, an der so klar gemacht wird, wie muss ich das anfühlen? Ich nehme mir auch das so ab, dass sie eine Leidenschaft für ihren Beruf hat. Wie muss das sein, wenn du kurz vor dem Durchbruch etwas entscheidest, komplett runterzufahren und abzubrechen. Die fand ich noch relativ spannend. Und das, was ich gerade meinte, weil mich dieser philosophische Ansatz interessiert, holt mich noch eine andere Figur von diesen fünf auf einer menschlichen Ebene ab, aber nicht auf einer wissenschaftlichen Ebene.
Ja, ja. Die mit der Krankheit, ne?
Ich wollte nur einfach, okay, ich so, Robert spoilert einfach nicht.
Ey, und dann David. Es sind fünf Figuren, keine, okay. Nur weil ich Krankheit sage, passiert ja da nichts. Und ja, ich fand, dass die Serie da wieder ziemlich viel jonglieren muss. Und das liegt natürlich auch am Buch, aber sie lässt sich für viele Momente nicht wirklich Zeit und hat dann aber wieder in vielen anderen Momenten zu wenig Zeit für die Figuren, weil ja virtuelle Realitäten passieren. Es geht um diese globale Bedrohung, wo es dann Geheimorganisationen gibt. Dann springen sie aber auch in der Zeit immer wieder hin und her. Es geht immer wieder zurück ins China der 70er. Und ja, weiß ich nicht. Das hat bei mir echt dazu geführt, dass ich nicht connecten konnte. Und ich habe mich dann immer wieder gefreut auf die Momente, wo ich dachte so, oh, interessant, spannender Twist. Oder guck mal, was sie da machen. Mit Wissenschaft auch ganz häufig. Aber am Ende wirkte das für mich wie so eine Serie, die ein guter Trailer für das ist, was in den nachfolgenden Staffeln noch kommen könnte, weil die Bücher legen jetzt ja auch nochmal zu, weil diese Invasion jetzt immer weiter Fahrt aufnimmt.
Ich mochte aber durchaus, dass das schon irgendwie einen gewissen Anspruch mit sich gebracht hat, ne? Weil Netflix mit seinen Produktionen ja gerne mal auch, ich bei mir das Gefühl auslöst, dass ich so Second-Screen-Serien oder Filme sein können. Und das ist jetzt
und hier musst du dich konzentrieren.
Ja, sonst bist du raus. Also du kannst es auch ganz schnell aus den falschen Gründen nicht mögen, weil du nämlich nicht zugehört hast. Und da passiert schon einiges da drin. Und ich wäre bei einer zweiten Staffel dann auch dabei. Ich frage mich halt nur so, wenn sich das so unbalanciert anfühlt und sie so viele Jahre Zeit hatten, daran zu arbeiten, wie das dann eigentlich passiert. Und was ich auch ein bisschen schade finde, sie hätten deutlich mehr in Kamera drehen können, weil wenn ich virtuelle Realität als Thema nehme, dann kannst du das ja alles im Volume drehen. Das hat ja dann sogar seine Bewandtnis und seine Möglichkeit, genau da den digitalen Look mal reinzupacken. Aber so ein paar Sachen dachte ich immer wieder, das gefällt mir jetzt nicht, wie das aussieht. Da sieht man das dann zu sehr. Das fand ich so ein bisschen schade. Am Ende gut reingegangen, dann ganz schöne Hänger, aber hinten raus hat es mich wieder genug gekriegt, dass ich denke, okay, zweite Staffel würde ich mir anschauen. Mhm. Auch wenn ich so ein paar Figuren echt schwierig finde. Also wenn Benedict Wong spielt quasi die ganze Zeit einen Ermittler, der immer einen Schritt hinten dran ist und wo ich dann denke, brauchst du den? Irgendwie hat der zum Beispiel mir jetzt gar nichts gebracht. Und den halben Game of Thrones Cast haben sie gefühlt auch mit in die Serie eingebaut. Vier Leute haben sie sich geholt. Ist nicht schlecht. Aber ich glaube, wenn man da dann dranbleibt, wird man auch später dranbleiben. Aber was ich durchgehend höre, ist, dass die Bücher fantastisch sind. Und entweder die Leute sagen, ist doch eine okay Adaption oder richtig sauer sind, dass sie auf die falschen Stellen gucken und dass sie auch diese Art der Besetzung gar nicht mögen, weil es, glaube ich, komplett asiatisch eigentlich ist. Aber gut, haben wir gesehen.
Die beiden Showrunner, die lange Zeit als Genie galten, zeichnen sich halt nicht wirklich als solche aus. Ne? Man merkt deutlich, dass das Genie an Game of Thrones jemand anderes war, und zwar George R. R. Martin, der denen das halt wirklich vorgeschrieben hat. Und der Punkt, an dem sie selber übernehmen mussten, wurde der, an dem die Serie derailed ist. Jetzt sind sie die alleine beteiligt. Ich weiß nicht, wie sehr, ich glaube, Lu Chixing, ich kriege den Namen nicht ausgesprochen, ich habe mich in meiner Review auch schön darum gedrückt. Hast du es probiert?
Nö.
Okay.
Trisolaris Roman.
Ja, ja, so habe ich es auch gemacht. Ich habe es on camera mehrfach probiert, habe dann so ungefähr so ein 3-minütiges Segment, wo ich mich dauerhaft verspreche und dachte, nee, das mache ich jetzt.
Kannst du doch auch mal, als, ganz selten mache ich das, aber kannst du ja mal als Outtakes ranstellen. Das finden Leute sehr lustig.
Ich bin mir dann auch immer gar nicht sicher, wie sehr uns das dann auch falsch ausgelegt werden kann, weil man könnte sich natürlich auch informieren, bei Google kannst du ja zum Beispiel eine Sprachfassung des Namens dir ausgeben.
Ich sag mal so, ja, hast du recht. Aber mich spricht die halbe Welt mit Robert Hoffmann an, denkt mir so, nee.
Du, zu mir sagen sie immer noch David, also von daher, ja.
Ich korrigiere ja jeden, ne, der auch zu dir in meiner Anwesenheit, also wenn es über Podcast geht und Leute sagen, David, nenn bitte David, der mag das nicht. Ja. Und du wirst die Menschen teilweise nie kennenlernen, aber ich kämpfe an deiner Front.
Ja, ja.
So.
Belassen wir es dabei, würde ich sagen.
Ja, jetzt mal was Schönes, Chantal im Märchenland. Mm. Also das Schönste an dem Film war wirklich gestern, ich hatte David neben mir sitzen, links und rechts Sebastian von Filmstarts, abwechselnd in die Gesichter zu gucken, aus denen das Leben entwich. Und die auf verschiedene Art und Weise ihre Köpfe versucht haben abzustützen und zu gucken und dann festzustellen, wo sitze ich denn hier gerade.
Naja.
Weißt du, wie viele Zuschauer Fucky Goethe 1 bis 3 hatten?
Nee.
Über 21 Millionen.
Ja. Ich hatte überlegt, nehme ich Chantal in einen Just Watch rein und habe dann nur mal den Trailer mir angeguckt, weil ich den runterladen wollte fürs Video. 9 Millionen Views. Das ist der drittbestgeklickte Trailer von Konstantin komplett auf
der... Ja, aber ist das Mediabudget nur? Hast du mal die Anzahl der Likes und Kommentare gecheckt? Nein, hast du nicht gecheckt.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Ich kann das ja mal checken.
Das ist ein guter Punkt. Klar kann natürlich Mediabudget drauf sein, aber ich würde dem Film zutrauen, dass er tatsächlich das auch organisch gemacht hat, weil dafür sind, glaube ich, ganz viele Fuck You Goethe-Fans noch da.
Also 5200 Likes ist einer von mir. Ich like dann immer die Trailer, wenn ich sie gucke, ehrlicherweise.
Jeden? Aber
wenn ich ihn dann gucke, like ich die einfach mit. So, ja, das ist mein Support für den Algorithmus. Als YouTuber supporte ich andere einfach gern. Na egal, 9 Millionen Views, 5200 Likes. Das müssten eher 100.000 Likes sein.
Wie viele Kommentare?
115.
Ja gut, dann ist das gekauft.
Das ist 90% Mediabudget.
Das ist gekauft.
Oder mehr als 90%.
Aber sagen wir mal so, ich glaube, es gibt Leute, die das schon auch gucken wollen. Wer auch immer das sein mag.
Naja, ich finde es sehr interessant. Der erste Film hatte 7,4 Millionen Besucher, der zweite 7,7. Also nur ein bisschen mehr. Für den zweiten Teil ist 5% mehr, ehrlicherweise nicht viel. Und den dritten wollten dann nur noch 6,1 Millionen sehen. Das heißt eigentlich, ja, aber nur. Aber du merkst schon, die Leute wissen eigentlich, okay, das ist schlechter geworden. Jetzt hast du 7 Jahre Pause mit dem gleichen Regisseur und Drehbuchautor, der das jetzt umsetzt und sagt, okay, jetzt holen wir so eine Figur raus, nämlich in Chantal im Märchenland wird Chantal genommen, die ihr aus Heuleise, ist ja so ein Spruch, der sich in den Wortgebrauch von manchen eingebunden hat, wird rausgenommen und bei ihr wird gesagt, okay, die hat gerade so ihr Abi geschafft und eigentlich will die im Leben jetzt Beauty-Influencerin werden, aber ihre BFF Zeynep, die will ins Berufsleben einsteigen, bewirbt sich und hofft, dass sie als beste Freundinnen zusammen in den Arbeitsalltag starten und dann fängt er an, den miesesten Konflikt aufzumachen, nämlich die eine verheimlicht der anderen, dass sie einen Brief bekommen hat mit einer Zusage. Weißt du, das ist wirklich so, das ist wirklich, weiß ich nicht, das ist so eine ganz plumpe Art und Weise, einen Konflikt aufzubauen. Und ehe sie sich versehen, werden sie durch einen magischen Spiegel in die Märchenwelt gezogen. Und dann geht es 2 Stunden, das ist der längste Film dieser ganzen Reihe, 123 Minuten, genau um ein paar wenige Dinge. 2 Welten treffen aufeinander, Chantal aus der elektronischen Welt auf die Märchenwelt. Dann Rollenbilder treffen aufeinander, Prinzen, Prinzessinnen und wie sie aber als aufgeklärte und nach vorne gehende junge Frau das alles einmal auf links dreht und auch wie unmissverstanden Hexen sind. Und dann der gesamte Schenkelklopfer-Humor, den man versucht zu kombinieren mit Selbstbestimmung. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass mir das am Ende so durchdekliniert mehrfach nochmal erzählt wird, dass ich so denke, das ist einfach total anstrengend. Und das Fährste...
Und Klassentreffen aufeinander.
Ja.
Sie ist ja im Grunde nie mehr gewesen als eine Karikatur von der Unterschicht. Ne?
Ja.
Am Anfang gibt es ja auch eine Szene, Mutti sitzt zu Hause, verdient im Grunde nichts, weil sie Arbeitslosengeld bezieht. Die Tochter hat auch keinen Bock auf gar nichts und dementsprechend wird hier ja ganz kleine Karikatur von einer ganzen Schicht hingelegt. Und jetzt trifft sie auf den Hochadel. Ja, also die ärmste Proletin trifft auf den Adel und die kichern sich ganz lustig über so Worte, die sie sagt, wie hahaha, guck mal, sie hat Fotze gesagt, weil sie nicht genau wissen, was das bedeutet. Und
oder auch so dumme Wortspiele wie aus Prophezeiung wird Prophezeitung so 5, 6 Mal und das im Film immer wieder. Entschuldige.
Es gibt schlimmste Witze. Also es ist wirklich krass. Die erste Stunde war hart. Also da saß ich wirklich da und dachte...
Und die zweite warst du tot, oder was?
Nee, komme ich gleich zu. Aber die erste Stunde ist genau das, was du gesagt hast. Du hast im Grunde nur so, Digga, Alter, sheesh, slay. Ja, die beiden rennen durch die Gegend. Dazu läuft natürlich wieder komplett die Popmusik aus den letzten 20 Jahren, wird immer eingespielt damit. Weil das merkst du dann immer so, es kommt... Tralala, lustige Musik, wenn eine Szene witzig sein soll und wenn eine Szene aber eine schnelle Montage braucht, wo Charaktere mit Happy Go Lucky gezeigt werden, dann kommt irgendwie ein poppiger Song, weil die deutschen Regisseure irgendwie nicht mehr in der Lage sind, das einfach so für sich stehen zu lassen und auch so zu inszenieren. Ne? Also eine lustige Szene kann ja auch zum Beispiel lustig sein, weil sie, ich weiß, total komisches Konzept, aber weil sie lustig ist. Aber es ist, hier funktioniert es halt immer so, dass es so im Hintergrund abläuft. Und das hat mich.
Entschuldige, das ist der Marsch der Gladiatoren, wie wir gelernt haben. Ja. Podcast, mach dich bitte nicht lustig über dieses Musikstück.
Und das nervt am Anfang schwer und dann halt diese Prollo-Attitüde ist total dämlich.
Sie verjüngen halt diese Sprache künstlich nochmal auf die heutige Jugendsprache und ballern alle Vokabeln rein. Und ich wage zu behaupten, dass wenn du die Zielgruppe jetzt verjüngst und du willst wieder diese 12- bis 17-Jährigen targeten, um diesen Film da, die Leute anzusprechen. Wir sind jetzt 7 Jahre nach Teil 3. Es gab eine Pandemie zwischendurch. Die Streamer haben die Sehgewohnheit dieser Menschen einmal komplett auf den Kopf gestellt. Und selbst die schwächsten Komödien sind vielschichtiger geschrieben und haben ein paar ernsthafte Momente und größere Fallhöhen. Die Filme, die nach Märchen aussehen, sehen bei Netflix und Co. tausendmal besser ausgestattet aus, bis hin zu Bridgerton, was einfach richtige Weltklasse ist. Und ich frage mich, mit welchem Argument sagst du den Leuten, jetzt nimm mal Geld und Zeit in die Hand und geh ins Kino und guck diesen Film, der unglaublich vorhersehbar ist. Das Fairste, was ich über Chantal im Märchen dann sagen kann, ist, der Trailer gibt exakt wieder, was der Film ist. Wenn du den Trailer siehst und dich ganz dolle amüsierst darüber, dann go for it. Der lügt dir auf jeden Fall nicht vor, dass da irgendwas Unerwartbares wäre oder dass der Humor ein anderer wäre als in diesem Trailer. Aber ich fand das schon 3 Minuten anstrengend und ist über 120 Minuten wirklich, wirklich, weiß nicht, nicht frech, aber sehr, sehr schwierig zu ertragen. Ja, für meinen Humor.
Es wirkt vor allen Dingen so, als würde jemand zu seiner Omi gehen und würde ihr sagen, hey Omi, jetzt sag mal Shish. Und Omi weiß aber nicht, was es ist. Und er versucht sie so ein bisschen zu erklären, bricht dann aber in der Hälfte ab. Hier kommt OnlyFans mit rein und andere Gags, die irgendwie cringy sein sollen, beziehungsweise jugendlich, aber es wirkt halt nie so, als hätten das, ne, das wirkt immer so unecht, weil aber auch Jella Hase, die eigentlich eine gute Schauspielerin ist, das will ich ihr gar nicht vorwerfen und das macht Borat Aktekin ganz clever, er castet zumindest Leute, die im deutschen Kino so ein bisschen was können in dieser Komödienrichtung, Frederik Lau zum Beispiel ist ja ein guter Schauspieler auch, der hier weiß dabei ist. Ich fand den in Victoria spitze.
Ja, genau. Damals habe ich war im gleichen Screening mit ihm, ich glaube so ein Team-Screening, bin raus und habe zu Frederik damals gesagt, dafür kriegst du einen deutschen Filmpreis. Und dann hat er gesagt, na Quatsch. Und dann auf dem gleichen Abend beim deutschen Filmpreis meinte ich, siehste, hast gekriegt. Und da muss ich auch sagen, war wirklich fantastisch. Aber wann immer ich ihn so seitdem immer mal öfter sehe, ist es so sehr ähnlich beieinander. Ich sage in meiner Review auch.
Ja, aber weil er immer in so einem Scheiß spielt.
Ja, da wird dann rumgeschrien und die Hälfte verstehe ich. Und ich sage in meiner Review auch, ich saß im Kino so kopfschüttelnd wie bei seinen Sportwettenwerbungen, die ich momentan immer sehe, mich auffrage, warum.
Ich finde aber, dass es halt keinen Sinn ergibt, wenn du diese Leute, die weit über 30 sind, Sachen sagen lässt, die von weit über 40-Jährigen geschrieben wurden, die versuchen zu emulieren, weit unter 20-Jährige zu sein. Das macht überhaupt keinen Sinn und wirkt schon deswegen, ne, diese Proll-Attitüde, selbst der Erkan und Stefan-Film von Bully Herbig aus den 2000ern ist prolliger als das hier und der ist nun auch schon eine Weile alt, weil sie es da zumindest charmanter hinbekommen haben. Die erste Stunde ist eben Chantal in der realen Welt, dann ist plötzlich da ein Spiegel, man weiß nicht warum, die wird in so ein Märchenland gezogen. Und mit dieser Märchenland-Nummer wird ja gar nichts gemacht. Es gibt so mal einen Verweis, dann ist da plötzlich Aladdin. Mit dem konnotiert ist auch so ein latenter Rassismus, fand ich. Aber das ist ja auch ganz klassisch für deutsche Komödien, dass da dann auch mal alles drin ist. Und dann hast du so ein bisschen hier, dann ist mal ein Einhorn da, dann ist da mal ein Drache und den Verweis auf Tischlein deck dich.
Homosexuelle Prinzen sind jetzt super progressiv. Ich denke mir so, ach, come on.
Ja. Aber was ich dem Film noch zugutehalten würde, was das angeht, ist, anders als Damsel, wo diese feministische Message, die dann auch mit reingepackt wird, finde ich, das tut dem Film insofern gut, weil Chantal war bisher wirklich nur Karikatur und jetzt versuchen sie wenigstens ein bisschen Figur aus ihr zu machen. In der zweiten Hälfte, und das ist ja mein Punkt dabei, in der zweiten Hälfte sagen sie, ah, guck mal, sie kann sich entwickeln, und indem sie sagt, so Frauen an die Macht, sind auch diese Märchenfiguren davon inspiriert und versuchen sich ein bisschen zu wandeln. Und das fand ich besser als das, was Damsel gemacht hat, wo es ja wirklich nur auf plumpe Symbolik reduziert gewesen ist. Aber ja, da hört es dann im Grunde schon auf. Ich sagte hinterher auch, was ich an der zweiten Hälfte auch noch ganz gut fand, war, dass sie da zumindest aufgehört haben, diese ganze Zeit diese Prolo-Scheiße da abzufahren, sondern da versuchen sie eine Geschichte zu erzählen. Das ist zwar immer noch wie, ne, Burgfestspiele Aachen oder als wenn man zu den Mittelalterfesten in der Zitadelle Spandau geht und jemand hat eine Kamera da aufgestellt und dann hat da der Drehbuchautor von Berlin Tag und Nacht gesagt, so, ich schreibe euch jetzt aber mal die Drehbücher, und dann, ne, mehr ist es nicht. Aber es ist zumindest auch nicht so kacke inszeniert wie Til Schweiger. Also der Schnitt ist auf jeden Fall besser. Aber was mir auch auffällt, ist, dass es ADR wieder schlampig gewesen ist auch. Also ich war hin und her gerissen zwischen, das ist übelster Müll und, ah, ich bin überrascht, dass es doch nicht so kacke ist.
Also ich bin bei übelster Müll geblieben, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, das Ding ist, mir fällt das so schwer unter einen Hut zu bringen, dass Sandra Hüller in zwei großen Filmen mitspielt und selbst nominiert ist als beste Hauptdarstellerin, Westen nichts Neues, 4 Oscars gewinnt und das Lehrerzimmer jetzt auch wieder im Rennen war, und dann hast du das. Und dann sage ich mir so, was ist denn das? Warum kann sich diese Komödie denn nicht weiterentwickeln? Das fühlt sich wirklich an, als wenn wir stehen geblieben sein, als hätte man den Film direkt nach Fucke Goethe 3 eingespielt. Aber diese Filme haben viel mehr mit dem Kontrast gelebt, dass es einen Lehrer gibt, der versucht, seinen Kindern oder Schülern klarzumachen, ey, das Leben kann nicht immer so weitergehen, ihr müsst Verantwortung übernehmen. Da gab es wirklich einen Mentoren. Und jetzt gucke ich mir hier so eine Nebenfigur an, die als Nebenfigur funktioniert hat. Als Hauptfigur finde ich die unglaublich uninteressant und langweilig. Ja. Vor allem, weil Jella Hase in Cleo und anderen Sachen zeigt, dass die so eine spannende Schauspielerin ist, und ich finde, das ist so aus der Zeit gefallen. Ich habe, glaube ich, auch geschrieben, dass gerne 2010 seine Drehbuchideen hätte, die nie umgesetzt worden sind, damit sie das auch weiterhin bleiben. Also ich habe richtig beim Reden und Schreiben nochmal gemerkt, dass mich das fast sauer macht. Nicht, weil ich das jetzt nicht mein Humor ist, aber das dann wieder so in die Kerbe für so viele reinsteckt, ah, das ist deutscher Film und deutsches Kino. Wo sind denn mal hier so ein paar richtig geile, filigrane Komödien?
Ne? Ja, das Komödien für, kannst du vergessen.
Ne, ich, also, sagen wir so, 1 Million Minuten, der hat jetzt, glaube ich, 2 Millionen Zuschauer inzwischen schon gemacht, der hat so ein paar schöne und herzliche und auch witzige Momente, weil der aus so einer ganz anderen Wirkung raus... Wer macht was?
Wie machen... Also, das ist mal eine ernsthafte Frage. Neulich, die Kleine ist zu einem Kindergeburtstag gegangen und dann sind die Kinder alle gegangen zu 1 Million Minuten. Keines der Kinder hat sich darauf gefreut. Alle fanden den hinterher auch super langweilig. Klar, Kinder, hätte ich nicht anders erwartet, nachdem was du auch erzählt hast. Du mochtest den ja.
Viel zu ernster Film für Kinder.
Ja, genau. So, das passt überhaupt nichts für Kinder. Aber weil die Kleine, die Geburtstag hatte, die darf alle das andere nicht gucken, weil es zu krass für sie sein könnte. Also dieses Hollywood.
1 Million Minuten, wo da, ich meine, jetzt ist der Film ein bisschen im Kino. Du hast ihn nicht gesehen, ne?
Nee.
Da gibt es dann irgendwann Szene bei Beerdigungen und so, weil traurige Sachen passieren, also wirklich traurige Sachen, dann so aufkreuzen.
Ja, irgendwie war das ein Grund. Ich will da gar nicht so lange drüber reden, weil mich da irgendwie wieder fasziniert hat, wieso, also der war dann auch immer noch im Kino. Ich dachte, so ein Ding läuft 1,5 Wochen und dann ist der weg, weil keiner interessiert.
Der läuft richtig gut.
Aber das läuft richtig gut und ich verstehe nicht, warum.
Es ist ein anständig geschriebenes Drehbuch mit einem guten Cast, die das ernst meinen. Die das ernst meinen.
Aber ja, aber 2 Millionen Zuschauer ist ja für
vielleicht auch nur 1 Million, ich bin nicht ganz sicher.
Weil das ist ja schon eine echte Hausnummer.
Ja.
Auch eine Million Zuschauer ist eine echte Hausnummer. Und wenn du überlegst, so, ich habe das Gefühl eigentlich, dass die Leute verdrossener sind, ins Kino zu gehen. Und wenn sie dann ins Kino gehen, dann suchen sie sich einen der Mega-Blockbuster aus. Deswegen floppen ja auch viele der anderen. Das hast du letztes Jahr schön gesehen. Wenn jede Woche ein Blockbuster rauskommt, haben viele davon keine Chance mehr, weil die Leute wählerischer geworden sind. Aber dass du jetzt dann zwischen all dem, was startet, sagst, ja, dann gehe ich in 1 Million Minuten. Das wundert mich dann doch ernsthaft, ohne auf die Qualität des Films zu schließen.
Ich meine, Caroline Herfurth hat eine große Fanbase und die liefert auch mit jedem ihrer Filme.
Hat die? Ja.
Jeder ihrer Filme hat über 1 Million Zuschauer, die sie inszeniert hat, wo sie oft selbst auch mitspielt. Und die macht jetzt auch das erste Mal eine Fortsetzung für einen. Ich weiß nicht, welcher Film das ist. Und keine deutsche Regisseurin zieht so viele Leute ins Kino wie sie. Ja. Und sie hat auch immer, finde ich, eine relativ bodenständige Art zu spielen. Das, was wenn du dir eine Til Schweiger-Komödie oder Chantal anguckst, was alles so überhöht und unrealistisch und anstrengend wirkt an die Hochzeit, kann jemand wie Caroline Herfurth, oder in dem Fall ist es ja ihr Lebenspartner und Produzent, der das erste Mal Regie führt, runterkochen auf den eigentlich emotionalen Kern und dann ernsthafte Figuren daraus machen, sodass die gleichen Konflikte auf einmal viel menschlicher wirken. Ja. Das ist dann so, als hätte man auf einmal französisches Kino mit diesem Überhöhten gekreuzt und dann wird da was draus. Nicht dieses ewig schwere Deutsche, nicht dieses ständige Schenkelklopfer, sondern genau da, wo es auch Spaß macht, weil ich mit denen fühlen und deswegen mit denen lachen kann.
Ja.
Und das funktioniert da. Und hier, und das muss ich bei Chantal sagen, gibt es keinen einzigen Ernstmoment.
Nee.
Gibt es nicht. Und Chantal, ganz am Anfang will sie Beauty-Influencerin werden, weil sie sich eigentlich selbst für zu dumm hält und zu unfähig. Und das ist eigentlich ein Punkt, mit dem man arbeiten könnte. Dass sie selbst glaubt, sie bringt es nicht.
Nee, das war so eine plumpe Influencer-Kritik. Weil das kannst du auch anders lesen. Nee,
dass sie Influencerin wird, weil sie nichts anderes kann, sondern dass sie sich selbst nicht für wert oder fähig genug hält, um eine Ausbildung zu bekommen, einen Ausbildungsplatz,
Das kommt aber erst am Ende. Ne? Also am Anfang wirkt es genau so, dass sie Influencerin werden will, weil sie nichts anderes kann. Und am Ende kommt dieser Spin rein, deswegen sagte ich vorhin, ihr wird so mindestens ein bisschen Charakterentwicklung zugesprochen, wo sie bemerkt so, sie will einfach, sie hat auch Selbstzweifel und deswegen macht sie dieses und jenes nicht. Aber das eher bezogen auf die Frage, soll sie sich einen Job suchen? Sie sagt eher aber, dass Influencertum dann eben der leichte Ausweg für Leute sind, die nichts können und nichts wollen. Und das finde ich weiterhin so, ne, das wirkt immer genau wie der Rest des Films auch wie von einem 50-Jährigen geschrieben, der es scheiße findet, dass jemand wie Shirin David Erfolg haben kann oder eigentlich jeder, auch jemand wie wir, ne, das gibt ja genügend, die sagen, die scheiß Influencer, immer sieht man die überall, so, und das finde ich, es ist so Altherrengedankengut, das nervt
dieses
mich.
Dieses komplette lustig machen und das und sich nicht trauen, irgendwas Ernstes zu haben. Das ist mir langsam zu langweilig. Ich glaube auch, dass die Zielgruppe, auf die sie gehen, das auch so langweilig findet.
Ey, mal gucken. Also
6 Millionen ist die Benchmark vom letzten Film. Also dann sollten ja eigentlich wenigstens 2 Millionen drin sein.
Ey,
das wäre schon eine Reduktion um über 60%.
Ich war überrascht, dass ich ihn nicht so idiotisch finde wie Manta Manta 2, aber es ist halt schon auch ein deutliches Zeichen, wo wir angekommen sind, wenn man das schon als Ritterschlag für einen Film empfindet, wenn er statt komplett scheiße eben ein bisschen scheiße ist. Und ich bin da noch hin und her gerissen, ob ich so 1,5 Sterne oder 2 gebe. Wie viel hast du gegeben?
1,5.
Ja.
Also 1,5 werden es am Ende werden. Gut, aber sind wir damit durch? Du findest ihn slightly besser als ich, zumindest so, wenn ich so raushöre.
Ja, nee, also ich finde ihn nicht besser. Es ist wirklich eher meine Überraschung, dass da immerhin inszenatorisch Dinge gemacht wurden, okay, die mich überrascht haben.
Alright, alright.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Sehr brutal haben wir es dann im weiteren Verlauf. Sollen wir mal über Monkey Man sprechen?
Du sprichst schon wieder nicht über One Life.
Doch, kann ich auch machen. Willst du gerne kurz wissen, worum es in One Life geht?
Du hast es ja neulich schon mal angesprochen.
Ja, du, ich hatte es ganz kurz. Ich habe das letzte Mal schon mit der BBC-Szene und so erwähnt. Wer eine Geschichte über einen doch ziemlich stillen Helden hören möchte und Anthony Hopkins ohnehin mag, und ich denke, das wird der Hauptpunkt sein, warum Leute sagen, sie schauen sich den Film an, weil sie Anthony Hopkins sehen, und der ist auch jemand, der das ganz toll spielt. Diese Woche startet One Life, ein kleiner, relativ feiner Film in den deutschen Kinos. Die Geschichte von Nicky Winton, ein Mann, der 669 Kindern vor dem Zweiten Weltkrieg 1938, 1939 geholfen hat, von Prag nach London zu fliehen, unter einem riesen bürokratischen Aufwand, weil die Visa brauchten. Er ist eigentlich Börsenmakler und hätte sich nicht darum kümmern müssen. Es ist eine Geschichte über einen zutiefst menschlichen Charakter und einen Mann, der 50 Jahre später, nämlich in diesen beiden Zeitebenen wird das erzählt, Ende 80er und Ende 30er, immer noch hinterher trauert, weil er nicht so viele retten konnte, wie er wollte. Erinnerst du dich bei Schindlers Liste, wo es auch die Szene von Oskar Schindler gibt, wo er sagt, dieser Ring, das hätten 2 Leben mehr sein können und so. Ungefähr an diesem Punkt des Selbstzweifels und der Trauer befindet sich Nicky oder Nicholas Winton an diesem Punkt, und das ist auch der stärkere Part des Films. Alles, was in den 80ern spielt, du siehst ihn als erwachsenen Anthony Hopkins. Wenn er dann zurückgeht in die 30er, ist das Problem, dass dann derjenige, Johnny Flynn heißt, der den spielt, kann irgendwie dieser Figur nicht so richtig anhaften. Was ist diese Motivation, so viel aufs Spiel zu setzen, um diesen Kindern zu helfen? Nicht, dass es eine Motivation braucht, um Menschen zu retten, aber der Film bleibt doch dann sehr an einer gewissen Oberfläche, obwohl der zutiefst unmenschliche und scheußliche Dinge passieren. Und deswegen ist der Film so in der einen Hälfte für mich so schwer nahbar und in der anderen sehr rührend. Und da springt er immer so ein bisschen hin und her. Kann sich auch ehrlicherweise optisch nicht so richtig abgrenzen, weil wenn ich einen Film in den 30ern und den 80ern erzähle und dann in Prag und London bin und der sieht irgendwie aus, als wäre er die ganze Zeit in der ähnlichen Zeit und am gleichen Ort, ist das ein bisschen merkwürdig. Ja, ich fand den angenehm und interessant zu schauen. Der ist natürlich sehr emotional am Ende, weil das eben auf einer wahren Geschichte auch beruht und die rührt wirklich zu Tränen. Ist ein netter kleiner Film über einen richtig großen menschlichen Helden, der seine Geschichte nie in den Mittelpunkt gerückt hat und die erst 50 Jahre später quasi ans Tageslicht gekommen ist durch andere Medien. Der wird auch immer als der britische Oscar Schindler bezeichnet. Nicholas Winton. Kleiner Film, wird bestimmt nicht lange laufen. One Life. Basiert hier, du kennst ja diesen Spruch, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Gibt man im Koran oder in dem im Talmud. Daher der Titel des Films. So, ganz kurz.
Dann werden wir jetzt gewalttätig. Wir haben zwei Prügelfilme, zweimal auf die Fresse. Der eine ist Monkey Man, über den reden wir, glaube ich, zuerst, von Dev Patel. Sollte erst auf Netflix erscheinen. Wurde, glaube ich, erst sogar mit Netflix produziert und dann aber von Universal gekauft oder an Universal verkauft.
Jordan Peele hat den in einer Schnittfassung gesehen, die noch nicht fertig war und fand das so gut, dass er gesagt hat, das muss eigentlich ins Kino und hat dann mit seiner Monkey Paw Productions und seiner Connection zu Universal, weil ja Get Out, Wir und Nope alles Universal-Filme auch sind, gesagt, ey, können wir den ins Kino bringen? Und so landet er jetzt im Kino. Nach Ostern, am 4. April.
Ja, man fragt sich so ein bisschen, was hat Jordan Peele da wohl gesehen in dieser ersten Schnittfassung?
Ich habe dem ja 9 Punkte gegeben als Actionfilm und 5 insgesamt.
Da müssen wir drüber reden.
Ja, ich habe dann echt lange drüber nachgedacht und dachte dann so,
das heißt,
ich finde die Action eigentlich richtig krass in dem Film.
Das heißt, es ist für dich einer der besten Actionfilme.
Naja, ja, also wenn ich jetzt so John Wick daneben halte, finde ich jetzt die reinen Actionsequenzen und diese Sprünge rein und die Choreografien und diese Brutalität eigentlich nicht so viel hinten dran in vielen Momenten, finde ich immer wieder.
Aber da sieht man deutlich, dass du keine Martial Arts... Ja, ist wirklich so. Ja, ich weiß ja, was du guckst.
Ich habe da auch The Raid gesehen. Er hat ja auch mit den The Raid-Leuten das Ding ja zum größeren Teil umgesetzt. Und ich finde so dieser dreckige Look und dieses... Also ich fühlte mich daran tatsächlich auch dann immer wieder erinnert. Und ich habe dann lange drauf rumgedacht und dachte so, naja, ich finde den erzählerisch nicht stark und nicht spannend und total anstrengend anzugucken. Aber rein von der Action fände ich den nicht schlecht gemacht.
Nee. Gar nicht. Ich fand den verwackelt. Ich fand die Choreografien, hast du nicht erkannt. Es ist ein einziges, also gerade die Kamera war unerträglich. Ne? Also wenn du Wackelkamera hast, dann auch The Raid hat ja Szenen, wo die Kamera wackelig wird. Was sie da sehr, sehr gut machen, ist, dass die Action schon auch immer im Fokus bleibt und dass die Kamera üblicherweise deshalb wackelt, weil sie in einer Situation folgen muss. Aber was sie da sehr, sehr gut hinbekommen, ist halt Schläge auch zu intensivieren mithilfe der Kamera, weil die in den Fluss der Choreografie mit eingebunden wird. Und hier hast du ganz häufig Sachen, die einfach obskur sind, weil du sie nicht richtig erkennst. Der Film ist sehr düster gehalten. Dadurch habe ich das Gefühl gehabt, dass manches auch einfach gar nicht richtig zu sehen ist. Es gab CGI, was eingesetzt wurde, was ich auch, ne, es ist bei Roadhouse noch schlimmer, aber es hat man einfach gesehen. Ich fand den nicht gut. Ich fand den wirklich über lange Strecken wahnsinnig öde. Erinnerte mich an Farang, den ich letztes Jahr hier besprochen habe.
Den habe ich immer noch nicht gesehen.
Der hat zum Beispiel deutlich bessere Action. Die ist konsequenter. Ich finde ja Action auch immer besonders dann schön, wenn sie so eine Kaltschnäuzigkeit besitzt. Wenn die Helden oder die Figuren auch so eine Kaltschnäuzigkeit besitzen. Und wenn das auch so eine Dringlichkeit hat, diese Fights. Er bekommt hier die meiste Zeit auf die Fresse. Ist nicht wirklich derjenige, der auch mitkämpft, sondern einfach meist die ganze Zeit geschlagen wird. Und es fehlt immer diese Wuchtigkeit, die jetzt zum Beispiel auch Roadhouse hat im direkten Vergleich.
Aber die
oder
ist halt nicht
Farang
echt. Das
hat.
Ist ja halt, aber das ist natürlich immer so dieses künstlich draufgelegte
aber hier
mit
ja
Soundeffekten.
Dev Patel ist kein Kämpfer. Der kann nicht kämpfen, genauso wie Jack Gyllenhaal.
Der hat einen schwarzen Gürtel, der seitdem er 10 ist, ist der
deswegen
im Kampfsport.
Bist du kein MMA-Fighter.
Ich sag nur, aber der ist immerhin, der ist Taekwondo, seitdem er 10 ist, hat einen schwarzen Gürtel mit 16 gemacht. Der hat auf jeden Fall, der hat einen Kampfhintergrund.
Ja,
also,
das, was sie da machen, ist ja kein Taekwondo. Oder ist ja auch kein, ne, du kannst mit einem schwarzen Gürtel ein Judo an so einem Set auftauchen und wenn es dann aber um diese Straßenfights geht, wo Flaschen auf den Köpfen zerschlagen werden, etc.,
Also ich finde, dem fehlt zwar die Physis, dem fehlt die Muskulatur am Körper, die man aus diesem Genre gewohnt ist, weil er so schmächtig ist. Aber ich fand die reinen Abläufe, die reinen Schläge und die reinen Bewegungen, also ich merkte bei dieser Review immer, na klar, irgendwo justiere ich hier meine Skala mal, aber wenn ich einem John Wick 3 10 Punkte für seine Action gegeben habe, finde ich ganz ehrlich, dass der Unterschied nicht gigantisch ist. Nee. Ich müsste einem The Raid 12 Punkte oder 13 geben, wenn es die gäbe, weil es nochmal deutlich über einem John Wick ist. Du, ich weiß ja ganz genau, wir sind ja da beide raus und ich merkte auch so, also was ich an diesem Film, der hätte ja auch 5 Punkte insgesamt von mir, weil diese ganze Hintergrundgeschichte für die Figur und das Motiv wird uns so salamitaktikmäßig über den Film verteilt und du denkst so, ey, das ist doch von Anfang an klar, wohin das hier läuft. Der Film kann da nicht überraschen und kann keine große emotionale Brücke aufbauen, sodass ich so denke, ich bin bei dieser Figur dabei. Aber ganz ehrlich, John Wick war auch immer so auf einem Hund basiert, der irgendwie weggeknallt wird und der quasi das Letzte für seine Frau war. Und
ja,
da
der funktioniert als Actionfilm.
Genau. Weißt du,
und in dem Fall verstehe ich die Diskrepanz zwischen deiner Wertung für den Film und die Wertung für den Actionfilm macht keinen Sinn. Also weil du kannst meiner Ansicht nach einen Actionfilm ja nicht trennen. Also du kannst ja nicht sagen, okay, ins Stück langsam, die Actionszenen waren super, aber das war so und so und deswegen ist der insgesamt eine 4. Aber als Actionfilm ist er das.
Aber genauso geht doch das Publikum oft in diese Filme rein. Es gibt doch die sagen, ey, ich gucke Beekeeper. Beekeeper war auch so dieser Gedanke von mir zuletzt. Wo die Leute, glaube ich, zu Recht sagen können, ey, ich gehe da rein, weil ich will sehen, wie Jason Statham allen aufs Maul haut und eine One Army brutal Leute wegmetzelt. Oder, naja, ich hätte gerne schon...
Ja, aber dann mach das. Weißt du, dann, wenn du Actionfilm sein willst und sagst, ich erzähle nichts... Dann sei ein Actionfilm. Aber dann darfst du halt nicht Fast and the Furious sein, die mit Computergrafik ankommen. Und dann darfst du meiner Ansicht nach auch nicht The Beekeeper sein oder jetzt Monkey Man, die Action-Szenen nicht können. So, beides ist nichts spektakulär.
Okay.
John Wick hat eine Pferdeszene, hat eine Messerszene, hat eine Hundeszene, hat Waffenszenen. Ne? Da betreiben sie ja die Choreografien und die Stuntideen, jetzt wie auch im vierten Teil, wo sie dann mit der Kamera arbeiten, indem sie hochziehen. Sie treiben sie immer auf die nächste Spitze. Mission Impossible treibt es immer auf die nächste Spitze, indem es zum Beispiel auch als Longshots, das wird in Roadhouse zum Beispiel auch besser gemacht, dass sie halt mit Longshots arbeiten, probieren. Aber hier machen sie nichts, was das Fighting-Genre nicht schon seit Jahrzehnten kann. Da sind die Asiaten mit dem, was sie machen, um Meilen besser.
Ja gut, aber muss ich Sachen komplett neu entwickeln und neu erfinden, um dann zu sagen, oh, jetzt bekommt er hier eine Bewertung, weil ich das noch nie so gesehen habe?
Ja, aber du kannst, also...
Ich fand zum Beispiel den gesamten Look von diesem Film, nicht mit diesem Dreck vom erzählten Mumbai mich da reinzuziehen, wo ich die ganze Zeit diese soziale Schere zwischen Arm und Reich quasi spüre und ich diesen Dreck auf der Straße, und es gibt auch diese Szene, wo dieses Portemonnaie geklaut wird und ich finde, wie die Kamera dieses Portemonnaie durch 12 Hände geht. Ich mag diesen, also ich fand dieses Setting total interessant und hatte das Gefühl, ich kann diesen Dreck förmlich riechen, wie das in Mumbai ist und bekomme hier quasi einen John Wick mal in einem nicht amerikanischen Umfeld, sondern mal in dieses Indien eingepflegt, auch wenn der Film dort gar nicht gedreht worden ist.
Ich finde halt, du kannst es dann nicht trennen, also weil wenn du sagst so, ja, musst du in die Action sich neu erfinden, ja, aber wenn, also zumindest ich der Meinung bin, dass die Action nicht gut ist und du schon sagst, dass sie sich nicht neu erfindet, dann kommt ja noch die Komponente hinzu, dass der Film darüber hinaus auch nicht viel zu bieten hat. Das ist ja der Grund, warum du dann letzten Endes nur 5 Punkte gibst und dann kann es als Actionfilm unmöglich...
Ich finde den aber schon in seinen Close Combat Fights, ich finde das teilweise schon ziemlich heftig, wie es da abgeht. Und eine Szene, die hast du gesehen. So brutal habe ich das auch noch gar nicht gesehen. Ich will es natürlich nicht spoilern an dieser Stelle, aber da hast du auch im Kinosaal gemerkt, wie die Leute darauf reagieren. Und ich so dachte, das ist schon heftig. Und so hätte ich auch einen Dev Patel jetzt gar nicht gesehen oder erlebt. Also das ist alles immer sehr nah und ineinander rein. Und ich mag, dass die Kamera reinspringt und sie ist immer wieder sehr zerschnitten, aber auch immer wieder traut sie sich mal ihre längeren Sequenzen. Also ich fand das einen sehr dreckigen Film, wie ich ihn lange seit The Raid nicht mehr so dreckig gesehen habe, wo ich mich daran erinnere, wie sie sich im Hochhaus, aber vor allem später im zweiten Teil, im Gefängnis da im Dreck prügeln, wo es einfach mal sich komplett auch nach diesem Blut und Schweiß und Schürfwunden nach dem angefühlt hat.
Da hast du eben, weil du Farang letztes Jahr nicht gesehen hast, der hat mit der Fahrstuhlszene einen Moment, der erinnert sogar ein bisschen an was Monkey Man hier macht und der ist weitaus stärker. Und dann kommt eben für mich noch dazu, dass Dev Patel im Grunde 80% des Films steht er irgendwo in der Gegend rum und guckt an der Wand, guckt an der Kamera vorbei, ist betroffen über sich, übers Leben. Es kommt so eine seltsame, ich will nicht Kritik sagen, ja, schon auch eine Kritik am indischen Klassensystem mit rein, da sagte ich dir auch so, wenn ich da selbst mittelmäßige Filme wie The White Tiger auf Netflix mir angucke, bekomme ich eine deutlich durchdachtere Kritik am Klassensystem. Das war auch wieder so Surface-Level. Also es passiert einfach nichts, der Racheplot ist bla und dann hat mich die Action angeödet. Also und vor allen Dingen emotional habe ich keine Connection deswegen bekommen, weil ganz am Anfang wird eröffnet, die Figur wird nie erklärt, wer ist er eigentlich. Alles baut auf so einen Reveal hin. Am Anfang wird nicht klar, warum er scheint eine traumatische Verbindung zu seiner Vergangenheit zu haben. Warum, weiß man nicht. Und als der Reveal kommt, ne, irgendwann wird dann gesagt, was ist los? Das ist das meiste, was an Charakterentwicklung für ihn passiert. Dass jemand sagt, das war früher mal, deswegen ist er heute so. Aber als Figur wird er quasi erst...
Ja, aber das lässt sich ja genauso alles auf John Wick draufpacken oder auf Rama in the Raid. Die Motive sind doch oft so schmal. Da geht einer los und zieht dann durch die Regeln des High Tables durch die Welt der Unterwelt und entwickelt sich doch die ganze Zeit nicht. Oder auch Rama, der sich da hoch durch das Gebäude prügeln muss und im zweiten Teil ist es, oh, seine Frau, warum muss aus dem Gefängnis raus, weiß ich auch nicht mehr.
Die erzählen wenigstens ein bisschen Geschichte.
Ja, aber wirklich, ist es wirklich? Also,
ja, John Wick erzählt eine Geschichte. Ja, John Wick erzählt dir, dass er ein Profikiller gewesen ist. Was bei John Wick auch noch wirklich gut war, war das Worldbuilding. Du kannst mir nicht erzählen, dass dieser Film Worldbuilding hat, weil sie damit diesem ganzen Kontinent
Es geht ja gerade um das Motiv der Hauptfigur. Und das sehe ich tatsächlich bei diesem Genre selten irgendwie.
Das ist fair. Das brauche ich auch in einem Film nicht. Aber wenn ich alles andere auch nicht bekomme, wird mir plötzlich klar, dass wenn du 60 Minuten keine Action hast. Und das passiert hier in diesem Film, weil es gibt ein paar Szenen, wo er im Boxring steht, aber die sind alle immer so verwischt und kurz und man sieht nicht wirklich, wie geschlagen wird. Das würde ich nicht als Action-Szene nehmen, sondern als kurzer Flashback zu solchen Momenten. Wenn du 60 Minuten lang nichts erzählst und dann aber auch danach das nicht auflöst, dann hast du nichts. Dann ist da nichts, was für mich als Zuschauer zu holen ist. Weil wenn John Wick einfach nur ihm gezeigt hätte, wie er am Anfang wieder Hund getötet wird und dann sitzt er 60 Minuten in seinem Haus und sagt, oh Mann, der Hund ist gestorben, dann wäre das heute kein Kultfilm.
Na gut, im dritten Teil ist es so, dass du dann über 3 Stunden lang die Action siehst, die dann kommt und kommt und kommt und irgendwann ist es mir dann auch einfach zu viel manchmal, wo ich dann denke, okay, ich hätte lieber mal ein paar mehr.
Warum gibst du ihm dann 10 Punkte?
Weil es einfach da ein paar Shots gibt, wie in dem Kreisverkehr oder der Topshot oder die ganze Treppensequenz, die gab es einfach noch nicht. Ist der vierte Teil. Und im dritten hast du, glaube ich, die Hundesequenz. Da habe ich aber nicht 10 Punkte gegeben, weil es da wirklich auf ein neues Level gebracht wird. Aber da gibt es dann, also bei Teil 3 gibt es auch so viel Action, wo ich mir dann denke, das ist jetzt einfach zu viel und da wiederholt sich jetzt 5-mal hinter Glasscheibengespringe, die zerfallen und ich mir denke, der Film könnte jetzt auch 45 Minuten kürzer sein und wäre wahrscheinlich der bessere Film. Ey, am Ende, ich bin ja raus aus Monkey Man. Und haben ja auch gleich zu dir gesagt, der kriegt mich nicht. Und dann habe ich aber so lange drüber nachgedacht für mich, dass ich aber die Action eigentlich ziemlich eindrücklich finde und vor allem so ein paar Szenen, je länger das geht, es gibt dann so eine Gemeinde, in die zieht er sich zurück, die Ausgegrenzte von der Gesellschaft. Da geht es gar nicht so sehr um Kaste, als auch um das sind so non-binäre, beziehungsweise Transsexuelle, ne, diese Gruppe dieser Menschen, in denen er Zuflucht findet.
Transmenschen, ja.
Und da gibt es dann, ich finde eigentlich schon so von der Ästhetik her, in so engen Räumen gehaltene Fights, wo ich so leichte Kill Bill-Vibes bekomme und jetzt sitze ich natürlich hier, aber was soll ich machen? Dachte ich so, ich habe schon lange nicht mehr so was Dreckiges gesehen, wo ich irgendwie zurückdenke und denke, das war schon ziemlich auf die Fresse und finde da Roadhouse in vielen Momenten deutlich schwächer. Wieder was das angeht, was den Action-Part angeht.
Sehe ich ganz anders.
Ja. Aber so ist es halt.
Ja, ja. Ich meine, man kann euch auch nur sagen, wenn ihr wissen wollt, was jetzt stimmt, das könnt ihr nur für euch herausfinden, indem ihr reingeht. Monkey Man ist meiner Ansicht nach kein Kinobesuch wert, aber Robert würde es euch anders sagen, deswegen probiert's aus.
Nee, wenn ihr, ich würde es nicht sagen, wenn ihr Beekeeper mochtet, aber wenn ihr sagt...
Nee, der ist blöd. Der ist wirklich dämlich.
Nee, aber wenn ihr diese was, wo würde ich einen Vergleich ziehen? Ich meine, sie bewerben ihn ja viel mit diesem John Wick in Mumbai. Wenn ihr diese wirklich auf die Fresse Filme mögt, mit so einer gewissen...
John Wick in Mumbai, das muss ich mal ganz klar sagen, da leitest du die Leute fehl, weil John Wick ist ein ganz anderer Film. Das
wird ja zumindest vermarktet, ne? So,
ich würde wirklich sagen, The Raid in Mumbai, aber ohne den Punch von The Raid, ohne die tollen Choreografien von The Raid, am ehesten vergleichbar mit Farang aus dem letzten Jahr, weil auch Farang sich viel Zeit gelassen hat und gar nicht so viel Action hatte. Aber Farang hat halt die bessere Action. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute, die den Podcast hören, den gesehen haben. Aber The Raid werden viele gesehen haben. Deswegen würde ich sagen, den kann man am ehesten vergleichen.
Ja. Okay, kommen wir zu Roadhouse?
Ja.
Der ist auch die Woche raus. Remake von dem Film Patrick Swayze von 1989. Verfrachtet an die Florida-Küste. Im Grunde ist es ganz einfach erzählt. In dem Fall ist es ein Ex-MMA-Fighter namens Dalton, der mit seiner Karriere durch ist und das Angebot bekommt, ey, kannst du auf eine Bar von mir aufpassen, von einer Frau für $5,000 die Woche? Er sagt so, nee, such dir mal jemand anderen. Du merkst halt schon, der ist auch suizidal unterwegs, macht der Film auch sehr früh klar. Und irgendwann sagt er sich aber, okay, für $20,000 passe ich auf. Und er landet in so einer Bar in Florida, Roadhouse genannt, wo sich die Leute echt, obwohl es paradiesisch gehalten ist, andauernd auf die Fresse hauen mitten in dieser Bar. Und ich fragte mich schon so, warum hauen die sich alle auf die Fresse? Also ich weiß nicht, kennst du eine Bar, wo sich einfach alle auf die Fresse hauen?
Ja, das ist so ein bisschen das Problem, weil der Vorgänger spielte ja so im mittleren Westen. Ja. Und da hast du auch wirklich diese Roadhouse, dieses Feeling
so
von...
So Saloon, ein zu viel getrunken
und so. Cowboys
kommen
vorbei und dann hauen sie sich auf die Fresse. Es wirkte auch super heruntergekommen im ersten Teil. Das fehlt in diesem Teil. Ich hatte sogar das Gefühl, eigentlich geht es der Bar gar nicht so schlecht. Die Band hat zum Beispiel jeden Abend gewechselt und hat ganz gutes ganze Musik gespielt. Das wird auch ein bisschen Geld kosten. Eigentlich sah es da traumhaft aus drumherum. Ich dachte, warum sind die Leute eigentlich so aggro? Und dann kam eben noch dazu, dass ich das Gefühl hatte, da ist gar nicht so viel los. Also es wirkt eher so wie Geldwäsche. Es sind gar nicht so viele Kunden da.
Ja, wenn du überlegst, $20,000 plus dem, wo kommt die Kohle rein?
Wo kommt
ich glaube, es
rein?
Wurde noch so ein bisschen erzählt, dass da so eine Art Taucherschule gibt.
Ey,
oder so.
Who knows?
So ein bisschen.
Aber man muss klar sagen, das Original war dämlich und der Film ist auch super dämlich. Weil die Geschichte, das Original wird ja wahrscheinlich nicht mehr so gut im Gedächtnis sein. Ich rephrase nochmal. Patrick Swayze wird da am Anfang ins Double Deuce abkommandiert, weil der Chef sagt so, ey, ich will die Bar einfach auf Vordermann bringen. Und er ist der beste Türsteher der Welt, der aber gleichzeitig auch noch einen Bachelor in Philosophie hat und relativ früh am Anfang kriegt er so ein Messer in den Körper oder irgendwas anderes passiert und dann geht er zum Arzt und dann sagt sie, ich würde Ihnen dann mal ein Schmerzmittel geben und dann sagt er, nein, brauche ich nicht und sie, stehen Sie etwa auf Schmerz? Und er sagt, nee, Schmerz tut nicht weh. Und es sagt er so ernst und du denkst so, das geht natürlich nur in den 80ern, weil es richtig dämlich ist. Und wieder so richtig schön misogyne Macho-Scheiße auch, so weil die Frau verliebt sich natürlich instant in den toxischen Mann, der da alle zusammenprügelt. Und in der Mitte des Films bricht der auch total auf. Also der wird dann so super dramatisch. Also am Anfang ist es halt alles hilariously bad, aber auf eine gute Art und Weise, wie die 80er-Filme zum Teil eben waren. Und dann wird er aber auch gewalttätig und es kommen Sexszenen mit rein und so eine Love-Story, die dann auch so ein bisschen dramatisch und du denkst so, boah, wo ist denn der Ton der ersten Hälfte hin? Und das finde ich richtig, richtig stark an dem neuen Roadhouse. Ich habe jetzt viele Leute gelesen, die gesagt haben, nee, der hat mir nicht gefallen. Aber ich glaube, die Leute, die das Original kennen und das wie ich auch eher so müllig fanden, die werden diesen Film zu schätzen wissen, weil sie hier echt vieles richtig machen im Vergleich, weil sie sich total diesem Trash der ersten Hälfte des Originals hingeben. Das ist von Anfang an das Gefühl, dass Jake Gyllenhaal, vor allen Dingen Conor McGregor, der hier den Spaß seines Lebens hat, aber auch irgendwie auch Billy Magnussen und generell alle...
Ich finde die beide so scheiße an dem Film.
Mega.
Also wirklich, das wirklich
Conor McGregor findest du scheiße?
Ja.
Der großartig.
Ich meine, der kann kämpfen, aber der rennt schon immer bei seinen Promo-Auftritten so um wie dieser und diese Gangart, die der nie ablegt mit seinem Dauergrinsen. Schauspielerisch
deswegen
macht der nichts als so grinsen, wie so ein Psycho rumzurennen und das war's. Dafür kriegt er zu viel Screentime aus meiner Sicht. Da hättest du jeden MMA-Fighter nehmen können, theoretisch, um das abzuliefern. Und ich finde den so erlebst du ihn. Ne? Hast du mal die Doku gesehen über ihn, McGregor? Der kann ja auch viel ruhiger. Ne? Der kann, oder McGregor heißt, glaube ich, nur die Doku. Und er kann, glaube ich, der kann viel ruhiger und er kann auch viel entspannter. Und so diesen irischen Psychopathen, so habe ich ihn jetzt halt immer wieder in seinem Sportumfeld erlebt. Und dann denke ich mir so, ja gut, habe ich jetzt verstanden. Nach einer Szene, nach einer zweiten, nach der fünften Szene, okay, lass sie letztendlich aufeinander los. Und dann passiert das auch zum Glück. Und anders kann es ja auch nicht münden. Und Billy Magnussen, der kann auch richtig viel mehr und zieht hier dieses 0815 Abziehbild. Ich meine, wie blöde musst du sein, um dich auf dem Schiff rasieren zu lassen und zu meinen, es dürfe nicht wackeln.
Aber das ist fantastisch.
Ja, ich finde es wirklich blöde.
Das hat so einen lakonischen Spaß.
Ja, aber ich darf es halt auch blöde finden. Ich darf Monkey Man mögen und ich darf das blöde finden.
Ich glaube, das unterscheidet dann einfach den Geschmack, ne? Und ich merkte, das ergibt sich in diesem Spaß. Und das sage ich ja ganz häufig. Wenn dein Drehbuch Müll ist, dann hab wenigstens den Anstand und mach Spaß.
Aber spaßig zum Beispiel finde ich ja da drin. Genau die Sachen finde ich ja blöde. Richtig gut und spaßig finde ich auf dem ersten Fight, wenn er fragt, seid ihr versichert und wie weit ist das nächste Krankenhaus weg? Wie er die so an die Hand nimmt.
Das mag ich wieder nicht.
Das mag ich total.
Das ist mir zu, ich mag Männer nicht.
Wir haben genau diesen
Versatz. Dieses Alpha-Gehabe. Dieses Alpha-Gehabe bei Männern mochte ich noch nie.
Aber wie kannst du denn dann Conor McGregor mögen in dem Film? Der ist doch nur Alpha.
Nee, das ist überzogen. Das ist übertrieben. Der hat nicht alle Tassen im Schrank. Aber ich mag nicht, wenn Männer sich hinstellen und sagen, ey, ich werde dich gleich besiegen. Ich bin krass. So, es gibt diese eine Szene in dem ersten Jack Reacher-Film mit Tom Cruise, wo dann dieser kleine winzige Kerl, der sich da hinstellt.
Wo in der Bar, glaube ich, ist oder so.
Genau, und aber draußen auf der Straße fünf Leute zusammenhaut. Und ich hasse das. Ich hasse solche Szenen schon immer. Ich mag es eher, wenn ein Typ reinkommt, so wie Rambo und alle sind scheiße und dann sagt er nichts. Aber er ist halt einfach krass. Und das mag ich gerne.
Das heißt so bei Kingsman Manieren. Es geht dir auch auf den Sack, wenn dieser Anfang losgeht.
Das ist nur ein Wort. Das ist nur ein Wort.
Aber das ist immer so das Intro von, ja. Und jetzt erkläre ich euch, wie ihr gleich verletzt sein werdet.
Ja, genau. Ich finde es dann halt ganz gut, wenn es überzogen ist. Ich meine, ich muss klar sagen, ich bin ein riesiger Fan von Rambo 3. Ja, Rambo 3 ist einfach nur Schund, wenn man ganz ehrlich ist.
Du hast
ja
damals auf Tinseltown auch dieses extrem geklickte Video
gemacht. Ja. Was ich gerade sagte, als Patrick Swayze im ersten Teil diesen Kram sagt, er kommt dann so rein und sagt, ey, it's my way oder the highway. Und wie gesagt, auch, dass die Frau in sich ihn verliebt, weil er Leute verprügelt. Da wird so dummer Scheiß gesagt, dass ich dachte, oh, das macht mir tatsächlich Spaß. Aber dann switcht er so und du merkst, er nimmt sich viel ernster, als das am Anfang sein wollte. Und ich finde, hier ist es genau das, was ich mag. Es nimmt sich nicht ernst. Sie wissen genau, was sie sind, nämlich Müll. Und sie sind aber auch ein Actionfilm. Und das muss ich sagen, das mag ich an dem Film sehr, dass er dann auch einfach Action ist. Und hier wird viel mit CGI gearbeitet. Das hat mich genervt. So, er wird einmal von einem Auto angefahren. Ich dachte, was ist das denn gewesen? Aber in den Prügelsequenzen, auch wenn sie mir da auch ein bisschen zu sehr herumwischen und swooshen mit der Kamera und ich auch manchmal nicht so richtig die Choreografien erkennen konnte, hatte ich das Gefühl, dass die Schläge, die connecten. Das war wirklich so, ich hatte das Gefühl, lange nicht mehr so einen Actionfilm gesehen habe. Und das liegt wohl an der Art und Weise, sie haben wohl die Action-Szenen zweimal gedreht. Sie haben wohl die Figuren ausgetauscht und haben den Impact, der sich auch auf den Schläger, also auf die Faust und so, deswegen durften die wirklich zuschlagen und zutreten. Und das merkt man wohl, also der wurde wohl stark mit Computer bearbeitet. Und ich finde, das scheint den Unterschied zu machen. Ich fand es dadurch, hatte das richtig Schmackes.
Also das, was ich am meisten mochte, waren eigentlich, wenn diese MMA-Dinge, diese Würfe, die ja teilweise, wenn sie sich gegenseitig am Boden ringend hebeln,
ja,
über den anderen. Das mochte ich, weil das ein Element ist, wo du weißt, okay, da sind die Figuren beheimatet und da kommt dieser Stil durch.
Genau,
ne?
Und da siehst du auch, dass Jake Gyllenhaal trainiert hat.
Ja, ach, der ist krass. Also der Typ hat was, der hat nicht mal 10% Körperfett in dem Film, der ist
Nee, aber auch die heftig. Würfe und so, der macht das gut mit. Ich finde, da ist Dev Patel als Hauptfigur, tut sehr viel schlechter abschneiden.
Ja, aber dann kommt bei mir wieder so eine Ebene, wo ich so denke, ich erinnere mich an die Iron Claw. Ne, und denkt dann wieder, da hatte ich schon wieder was Besseres zuletzt gesehen.
Ja.
Und das ist so diese Falle, in die ich versuche nicht reinzulaufen, weil was jetzt zuletzt besser war, ist das nicht automatisch scheiße. Oder Filme können manchmal nichts für die Nähe zueinander, dass sie existieren. Und dann bin ich wieder bei Monkey Man. Ich bin halt raus und so, ich habe das Gefühl, mich so rechtfertigen zu müssen für meine 9 Punkte Action. Aber gut, das wirst du mir ewig aufs Brot schmieren.
Du musst dich nicht für die 9 Punkte Action, also ich verstehe es zwar nicht, aber was ich eher nicht verstehe, ist die Schere.
Ich bin jetzt hier zum Beispiel, dafür gibt es sie ja in meiner Wertung, aber da reden wir auf Mikro irgendwann mal drüber, ist jetzt auch nicht so wichtig.
Ich finde halt, dass die...
Ganz kurz, ich will noch ganz kurz sagen, was mich wirklich stört, ist dieses Clashen von paradiesischem Umfeld und diese schlecht gelaunten Menschen, die sich verprügeln. Wer prügelt sich denn bitte in so einer schönen Ecke die ganze Zeit rum, anstatt schön aufs Meer zu gucken und was zu schlürfen? Also
die Stimmung des Originals fehlt da... Dieses Roadhouse und gerade auch die Türsteher-Komponente rückt sehr in den Hintergrund.
Der findet immer mittendrin statt.
Ja, weil er ein MMA-Fighter hier in der Story ist und kein Türsteher. Er ist nicht der weltbeste Türsteher und er hat auch nicht Philosophie studiert. Schade. Und
hat er dann im Original wenigstens immer so noch einen coolen Platonsatz oder Homer rausgehauen und dann zuschlagen?
Im Remake sitzt er am Anfang auch sehr viel daneben. Also er kommt dann in diese Bar und macht auch nichts. Das ist mir auch aufgefallen. Im Original gibt es sehr viel mehr Sequenzen, wo Patrick Swayze tatsächlich Leute bounced, ja, oder rausschmeißt oder auch mal eingreift in eine Situation. Und hier lässt er die anderen für sich schlagen. Das wirkte so ein bisschen komisch. Ich fand es schön, dass die Frauen hier ein bisschen besser wegkommen, auch wenn sie natürlich nicht gut wegkommen. Die sind natürlich nicht viel mehr als Schmuck für den Hintergrund.
Es gibt da so eine Love-Interest-Nummer, die... die ist dann einfach zu Ende.
Ja, aber das ist der Film. Ne? Also ich verstehe zwar nicht, warum sie gesagt haben, wir remaken Roadhouse, weil ehrlich gesagt, der hat sich dafür nicht angeboten. Aber wenn du ihn remakest, dann erzählst du natürlich auch Teile dieser Geschichte.
Ist es da auch so?
Es ist so, ja.
Okay.
Und da ist es noch blöder. Es ist alles idiotisch. Das kann ich nicht anders sagen. Aber hier.
Ja gut, aber da gehen wir ja beide auch schon völlig anders ran an das Seherlebnis. Völlig andere Ausgangssituation.
Ich habe mich gefreut, endlich mal wieder so einen richtig hirnrissigen Actionfilm zu
Ja, aber auch
bekommen.
Da muss ich sagen, ganz ehrlich.
Der aber auch als Actionfilm funktioniert.
Ja, aber
das
ich sage lieber nicht Monkey Man auf Netflix lassen, sondern Monkey Man und Roadhouse ins Kino bringen.
Das ist ja ein kleiner Skandal.
Ja, klar, das ist nicht, ja, richtig Stress im Hintergrund. Und man hört es auch, finde ich, zu Hause. Er ist leise abgemischt, der Film. Und er hat es auch, der Regisseur, der Gleeman, hat auch gesagt, der ist ja abgemischt für Kino, wie das aussieht, wenn die das eigentlich machen für Kino und was für ein Studio sie gehen würde, wenn sie es für zu Hause machen. Da gab es ja eine Menge Stress.
Jack Gyllenhaal hat gesagt, dass der Film wohl von vornherein mit Amazon abgesprochen war, dass der im Streaming landet. Da Gleeman dachte aber, der kommt ins Kino. Was da auch stimmt, who knows. Aber ja, es ist ein Punkt, dass solche Filme gehören nicht auf die TV-Matte, sondern die sollten ins Kino kommen. Lass mich ganz kurz noch.
Alles gut.
Man sieht, ne, wir sind da hin und her geworfen, beziehungsweise Zwiegespalten hatten wir auch schon lange nicht mehr so in dieser Form. Schaut euch
auch bei jedem Film sind wir ein bisschen auseinander heute gewesen, bis auf Three Body
Mal gucken, wie das mit den Filmen. Ich habe dir noch.
Ich emanzipiere mich weiter.
Ich habe dir noch 6 Filme mitgebracht, die akut geremaked werden. Einen haben wir gerade schon besprochen.
Also komplette Remakes, keine Prequels, Sequels, also kein Alien Romulus jetzt dabei?
Nee,
oder?
Alien Romulus habe ich, aber ist ja auch kein 80er-Film.
Von wann ist der erste Alien?
79. 79? Hallo? Man könnte sagen, der zweite, der war 86, egal. Die nackte Kanone, haben wir gerade schon gesagt, macht Akiva Schäfer, das ist einer von The Lonely Island, hat jetzt zuletzt immer mal wieder so Comedies gemacht. Mag ich eigentlich ganz gerne. Seth MacFarlane schreibt das Drehbuch. Das fand ich noch interessant, weil das heißt, der Mann, der auch Ted unter anderem gemacht hat. Oder wie heißt die Serie?
Million Ways to Die in the West hat er gemacht.
Ja, und was, aber die Serie war Family Guy, ne?
Family Guy,
ja. Es sollte mal einen vierten Teil geben mit Leslie Nielsen. Und zwar im Jahr 2009, da sollte er den Staffelstab übergeben, damit sie die Serie einfach weiterführen können. Sollte The Rhythm of Evil heißen, das noch als kleines Nebentrivia. Highlander.
Ja, stimmt.
Ja, wird seit geraumer Zeit immer wieder gesagt. Chad Stahelski mit Henry Cavill. Es soll kein Remake werden, sondern es soll eher völlig neu starten. Man muss ja sagen, die Highlander-Reihe hat sich ja dann vor allen Dingen im zweiten Teil komplett mit Aliens, waren ja Aliens von einem Planeten, ich glaube Zion oder was, wie das hier, oder Zaun, ich weiß nicht gar nicht mehr. Der zweite Teil war nur noch crazy und dadurch ist die Mythologie von Highlander auch so ein bisschen durcheinander geraten. Das will Chad Stahelski komplett anders denken, soll auch eine ganze Reihe werden. Mein einziges Problem mit dem Film ist Henry Cavill, weil den finde ich halt nicht als guten Schauspieler. Und ich finde, Christopher Lambert konnte was mit der Figur machen, obwohl er auch kein guter Schauspieler ist. Aber der hat so dieses, der leidet französisch. Und das kann Henry Cavill nicht. Deswegen mal gucken, wie der wird.
Aber alle können sich eben seit The Witcher mit Schwert vorstellen.
Dieses Jahr kommt noch eine Serie. Time Bandits ist mal ein Film gewesen von 1981 von Terry Gilliam, so ein Fantasy-Klassiker. Da geht es um so einen kleinen Jungen, der mit so einer Gruppe von Zwergen durch die Zeit reist. War mir als Kind immer schon zu weird, Time Bandits, weil Terry Gilliam ist ein weirder Typ.
Ja.
Hat ja so einige weirde Filme gemacht. Wird jetzt von Taika Waititi und Jermaine Clement, mit dem er auch 5-Zimmer-Küche-Sarg gemacht hat. Und ich glaube auch diese Our Flag Means Death, diese Piratenserie, die hat er, glaube ich, auch gemacht. Und die ist bei Fans, glaube ich, sehr beliebt. Deswegen Time Bandits könnte was werden. Ich glaube, das kennen nicht so viele. Toxic Avenger kommt dieses Jahr noch. The Toxic Avenger. Kennst du das?
Nein.
Es gab so eine Trash-Schmiede namens Troma, die in den 80er Jahren absoluten Supermüll produziert hat. Es ging immer um Gewalt und Titten. In hirnrissigen Geschichten. Hier ging es darum, dass ein Jugendlicher aus dem Fenster geschmissen wird oder springt und dann kopfüber in so einem Fass mit Atommüll landet. Hieß hier Atomic Hero in Deutschland, denn er mutiert dadurch, sieht völlig entstellt aus und wird der Toxic Avenger und rennt durch die Gegend und reißt Leuten die Beine ab. Das wird jetzt geremaked mit Peter Dinklage ist der Toxic Avenger, sehr interessant. Elijah Wood spielt mit, Macon Blair macht den, der in Blue Rune und Green Room unter anderem mitgespielt hat. Es gab letztes Jahr auf dem Festival schon ein Screening, da ist der nicht so gut angekommen, leider.
Toxic Avenger.
Aber The Toxic Avenger, in den 80ern war es ein Kulthit, ist auch eine Serie geworden, gab mehrere Toxic, ich glaube 4 Teile von The Toxic Avenger. Mhm. Also es gibt da wohl Fans da draußen. Ein weiterer Film, bei dem man nicht so richtig sicher ist, soll es ein Reboot oder ein Remake werden. Escape from New York, also die Klapperschlange, der Film, der Kurt Russell berühmt gemacht hat und von John Carpenter kam. Seit Jahren will John Carpenter da was machen, nachdem Escape from L.A. in den 90ern eine absolute, also es war ein Desaster. Ich hatte den damals auf Videokassette. Ich weiß, heute schäme ich mich dafür. Aber der war ganz schlimm und seitdem wollen sie einen dritten Teil machen. Jetzt ist Kurt Russell natürlich ein bisschen sehr alt, aber sein Sohn Wyatt Russell, der soll jetzt quasi in dem Film mitspielen. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage aufgekommen, wird es ein Remake, wird es ein Reboot oder wird es doch ein dritter Teil? Denn der Produzent des Films sagt, es soll ein dritter Teil werden, also kein Remake. Aber es könnte ein Prequel werden. Das ist eine Frage, die noch nicht geklärt ist. Ich bin auch noch nicht so hundertprozentig sicher, ob es diesen Film jemals geben wird. Aber er wird immer wieder rotiert er durch die Newsmeldungen. Und das gilt auch für einen anderen Film, auf den, bei dem ich, da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Akira, einer der bekanntesten und wichtigsten Animes aller Zeiten. Seit den 90ern versuchen sie, den umzusetzen. Es gab Leute wie Jordan Peele oder George Miller, die die Regie übernehmen sollten als Realfilm. Es wurden Namen wie Andrew Garfield, Robert Pattinson, Michael Fassbender, Gareth Hedlund, Chris Pine, Justin Timberlake, Joaquin Phoenix sollten alle die beiden Hauptfiguren Kaneda und Tetsuo spielen. Dann hat 2017 Taika Waititi angekündigt, er macht's. Er will Akira real umsetzen. Seitdem geht das hin und her. Die letzte Meldung ist vom April 2023. Da hat Waititi nochmal gesagt, er will den Film auf jeden Fall machen, wird den aber wahrscheinlich erst nach dem Star-Wars-Film bringen, den er ja für Disney machen wird. Also dauert schon noch eine Weile. Ich glaube nicht, dass es den jemals geben wird. Ghost in a Shell war jetzt nicht der beliebteste Film, muss man sagen, bei den Leuten. Gab es ja auch ein Remake von oder so ein Live-Action-Adaption. Und Akira ist noch mal komplizierter, glaube ich, umzusetzen als Ghost in a Shell, weil der auch sehr weird ist und sehr gewalttätig.
Aber, bis auf nackte Kanonen und Highlander alles nicht so spannend. Bin mal gespannt, ob und wann das da wirklich kommt.
Das sind die Sachen, die bekannt sind gerade. Bei allen anderen so, es gibt Gerüchte.
Die kommen ja immer mit irgendwelchen Ideen. Ich meine, wir haben es gerade mit Ghostbusters, Frozen, Empire. Also nicht wenige Dinge haben ihre Wurzeln in den 80ern, die man versucht, wie auch mit Alien Romulus, Entschuldigung, 79, fortzusetzen. Wie fandst du den Trailer? Das ist Atmosphäre. Ich habe mich eher gewundert, mit diesem habe ich dir geschickt, dass das Blut im Deutschen und Französischen und so Trailer schwarz ist,
wurde.
Statt so blau, statt tiefrot, was auch immer deren Problem da ist. Ganz ehrlich, ich finde die Stimmung gut. Das ist so sehr nihilistisch. Sieht nicht so aus, als würde da jemand wirklich überleben.
Ja, es gibt auch schon Interviews von Fede Alvarez und erste Ideen, die er da mit einbringt. Ich glaube, der wird richtig stark. Mein Bauchgefühl sagt, super, Urst, der Typ, also Henry, der bei uns auch schon mal zu Gast war, hat mir auch gleich geschrieben, ey, ich hab's im Blut, der wird geil. Und das sagen eigentlich alle großen Fans. Es könnte zu nah an dem sein, was schon mal gemacht wurde, aber man sieht jetzt auch nur wirklich wenige Sekunden.
Bisher kenne ich euch immer nur sehr enttäuscht, wenn dann Prey
ja,
oder...
Ja, bei The Crow zum Beispiel.
Oder, ja, was war das aber noch? Prey oder was hat da hier Sean Black? Heißt er Sean Black? Diesen Predator-Film, wo du dich ewig gefreut hattest auf den Trailer.
Nee, The Predator war das. Ja.
Bisher wurde eure Vorfreude immer im Keim erstickt. Ich wünsche euch, dass anders wird.
Ey, ihr werdet es hier erfahren. Im August kommt er raus. Ich glaube aber, habt ihr es zuerst gehört. Ich glaube, der wird toll. Ja.
Läuft. So, für diese Woche war es lang genug. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
Tschüss.